Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem Volleyball-Podcast ohne Netz und sandigen Boden. Und heute haben wir wirklich eine brandheiße Episode für euch am Start. Also klar, das übergeordnete Thema ist der Fakt, dass Sven Winter und Julius Thole ein Turnier jetzt in Doha gemeinsam spielen. Und da habe ich den Alex mal richtig auf den heißen Stuhl gesetzt. Also relativ spontan wurde da eigentlich so ein richtig hitziges Interview draus und der Junge musste heute wirklich ausholen und mal wirklich komplett ehrlich brandheiße Fragen beantworten. Also bei natürlich wieder Verbandskritik und allem drum und dran kam da viel rum. Ansonsten, warum die Spielergemeinde und die Beachvolleyballwelt gerade wirklich einen massivsten 31er in Richtung Italien, in Richtung Carambola Rossi raushaut. Also viele, viele Themen. World Tour steht an, das Turnier in Doha und dazu findet ihr wirklich Insights. Ohne Scheiß, die kriegt ihr halt tatsächlich nirgendwo anders. Also ich wünsche euch schon mal viel Spaß mit der Episode und sollte ich irgendwas vergessen haben, dann würde ich das Alex jetzt erzählen.
Nee, du hast nichts vergessen. Wir haben alle Themen, die wir uns vorher vorgenommen haben, vergessen, weil wir einfach ganz viele Sachen aufzuarbeiten hatten und du mich wirklich auf diesen heißen Stuhl gesetzt hast. Ich schwitze immer noch. Ich bin froh, dass ich es überstanden habe. Ich hoffe, das kommt alles gut rüber. Ich habe mich der ganzen Sache komplett geöffnet und deswegen wünsche ich euch wirklich viel Spaß und freue mich auch auf viel Feedback, egal in welche Richtung, über diese Episode.
Beachvolleyball is a very repetitious sport. It is a game of errors. The team that makes the fewest errors usually wins.
Douglas will set. Survival to finish. Smith. Here comes Froha. Stop!
Das ist der Matchball für Emanuel Rego und Ricardo Galo Santos.
Caipirinha wird in Fässern geliefert.
I will destroy your career in this moment.
Deutschland holt Gold! Deutschland!
Ja, jetzt weiß ich nicht, wie ich anfangen soll, ne? Weiß ich gerade wirklich nicht.
Dann ist das doch der perfekte Anfang in so einer Episode, Dirk. Sollen wir das so machen?
Wie hättest du denn angefangen? Sag mal ehrlich.
Schönen guten Abend nach Dubai. Keine Ahnung, Mann.
Oh Gott. Ja, schönen guten Abend nach Dubai dann. Scheinbar. Wie geht's?
Dirk, mir geht's gut. Ich habe kurz Zeit, die ist ja wichtig aktuell, 10:40 in Dubai, im 29. Stock immer noch, samstagsabends. Bei dir müsste dann so Frühabend sein. Du machst gerade, ja. du startest gerade dein Vortrinken und dann gleich noch schön das Holland-Gel in die Haare und dann noch ab
warte
in die
Dorfdisco. Warte mal kurz hier. Hast du gehört?
Ja, sag ich so. Vortrinken startet und dann gleich schön mit den Jungs in die Dorfdisco. Mal ein bisschen, mal schön hier ein bisschen eine Runde meiern oder was. Was ist dein, hast du so ein Kneipensaufspiel?
Nee, ich gar nicht. Also ich habe jetzt kennengelernt, das ist glaube ich bei vielen Innen, auch bei Volleyball habe ich das Gefühl, Schocken nennt man das.
Ja,
also Schocken ist glaube ich bei vielen
Innen.
Ich muss aber auch selber sagen, das ist wirklich cool. Also es macht Spaß.
Ja.
Meiern ist ja wirklich, also ich bin ja selber nicht auf dem Bauernhof klassisch, aber ja gut, theoretisch auf dem Bauernhof. Mein Vater ist Landwirt und wir hatten nie Tiere und so weiter. Aber das ist ja wirklich für Bauern meiern. Also das ist ja stumpf, da geht's ja wirklich nicht zu saufen.
Ja,
aber das Schocken ist schon ganz witzig. Also da muss ich sagen, ja, ist nicht schlecht. Kann man machen.
Mhm. Ja, ist gut. Aber so Nageln und so, also habt ihr sowas da irgendwie mal in euren Dorfkneipen gemacht? Ja, nicht das, was du denkst, sondern die...
Nee,
also
aber ist das, wo du wirklich dann in so ein Holzding halt mit dem Hammer da versuchst, das habe ich erst einmal in meinem Leben gemacht.
Und es geht, glaube ich, immer, also es ist auf ein Nagel wird so leicht reingehämmert und du schlägst halt immer abwechselnd, glaube ich, mit der dünnen Kante von so einem Hammer.
Es wird nur ein Nagel drauf reingehämmert, du machst immer abwechselnd und...
Genau. Ja, gab's auch, glaube ich, mal bei Schlag den Raab. Genau, es wird nur ach Mann, ey. Oh, ich habe das Gefühl, das wird eine üble Episode hier Samstagabend. Das könnte hier gewaltig in die Hose gehen.
Ja, ist gefährlich. Wir haben jetzt auch so ein bisschen Zeitblase. Ja. Das Ding ist jetzt, also alle hören es jetzt hier am Montag oder vielleicht auch am Dienstag und es ist Samstag, wer weiß, was passiert. Vielleicht ist hier my Corona. Irgendwas passiert hier irgendwie noch in den nächsten Tagen, dass wir da noch Ärger bekommen. Also ganz gefährlich heute. Wir bewegen uns auf sehr dünnem Eis, habe ich das Gefühl.
Ja. Ja gut, aber was soll ich machen? Ich fliege morgen Abend Richtung Australien und komme irgendwie Montagabend australischer Zeit völlig zerschossen da an. Was aber auch witzig wäre, dann irgendwie 24 Uhr australischer oder 23 Uhr australischer Zeit aufzunehmen, heißt bei euch dann irgendwie mittags. Ja, dann bin ich halt auch so einer 24-Stunden-Reise oder so. Das könnte auch, also wäre genauso gefährlich wie Samstagabend, glaube ich. Ich bin noch ein bisschen euphorisiert, falls man das hört. Ich war gerade mit Tommy Abendessen und zwar war ich in Downtown Dubai. An dieser Dubai Mall. Hast du das schon mal, also weißt du, wie das da aussieht? Hast du eine ungefähre Ahnung?
So ein bisschen aus YouTube-Videos tatsächlich, aber du kriegst einen Eindruck, aber du kriegst kein Bild im Prinzip. Oder andersrum, du kriegst ein Bild, aber du kriegst keinen Eindruck.
Also das ist jenseits von, man kann sich das gar nicht vorstellen. Also die Dubai Mall, okay, das ist einfach eine riesige Mall, die haben da einen Ein Aquarium, ein Wasserfall, eine Eislaufhalle.
So mit Haien und so ein Scheiß?
Ja, Vollgas, nicht mal knapp oder sowas. Warte mal, ich muss das mal einmal, Tommy sitzt nämlich gerade hinter mir auf der Couch. Der schickt dir jetzt mal bei WhatsApp so 2-3 Bilder, die wir vorhin gemacht haben. Damit du mal ungefähr ein Ausmaß. Und dann kommst du raus aus dieser Mall und direkt vor dieser Mall ist so ein Teich. Also so ein angelegter halt.
Sind da Fische drin im Teich?
Nein, da sind keine Viecher drin, da sind nur Wasserdrüsen drin, weil alle halbe Stunde wird da ein Feuerwerk abgeliefert vom Allergemeinsten, ein Fontänen-Spektakel. Wir waren, glaube ich, vorhin war da kam die Melodie von Mission Impossible und das alles zum Fuße eines 900 Meter hohen Gebäudes, auf dem die Lichtershows machen. Das heißt, 900 Meter hohe Gebäude wird komplett mit Lichtershow bespielt von außen. Das kann man sich, also ich erzähle das jetzt und jeder denkt so, okay, 900 Meter oder was auch immer. Daneben stehen so 300 Meter hohe Gebäude oder so und da denkst du als Deutscher schon Wahnsinn. Also die Skyline ohne dieses Mega-Ding, die da in Downtown steht, ist um ein Vielfaches extremer als, Frankfurt ist, glaube ich, die heftigste Skyline in Deutschland. So, in Frankfurt ist ein Witz gegen die Average-Häuser, die da stehen. Und dann kommt einfach dieser Burj Khalifa oder wie der heißt. Und das Ding ist einfach dreimal so hoch. Und die bespielen das noch mit, also Wahnsinn. Dick, du machst hier kein Bild. Ich habe mich gerade einfach, das ist ein epischer Platz, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Siedezentrum des Kapitalismus. Also schlimmer geht's nicht, muss man ganz klar sagen. Aber das holt einen auch so ein bisschen ab, weil du merkst halt, was für...
Aber ich find's eigentlich richtig geil, wolltest du sagen, wenn du mal ganz ehrlich bist.
Ich muss ehrlich sagen, ich find's richtig geil und ich find's, solche Momente machen mich immer ein bisschen gallig, weil ich meine, ich weiß, dass ich ein gutes Leben führe, so. Auch manchmal ist es undankbar als Beachvolleyballer, aber ich führe ein gutes Leben, so, alles gut. Und es gibt viele Menschen, denen es viel schlechter geht, aber da stehe ich dann halt immer und denk so, boah, fuck, ey, du bist einfach so ein kleines Licht und dir geht's so schlecht im Vergleich zu den ganzen Leuten, die hier so unsäglich viel Geld haben und wo Geld einfach überhaupt keine Rolle spielt und die können sich alles kaufen und machen, was sie wollen. Das ist Wahnsinn. Also, was ich hier
ich sehe übrigens gerade die Videos, ne? What the fuck, Alter, jetzt mal ganz ehrlich.
Und du kannst dir das nicht vorstellen. Wir haben
halt gerade schon wirklich krank.
Ja.
Das ist ja, also schon das letzte Video, das ist dann so Vegas Inhalt irgendwie noch, natürlich ein bisschen mit diesem fernöstlichen Touch, so leicht, aber dann super modern. Es ist ganz verrückt. Das Aquarium müssen wir nicht drüber reden. Und dann das, Alter, mit der Burj Khalifa angeleuchtet. Aber ich sag dir, das ist ja die Zukunft hier auch so, ne? So angeleuchtet und mit Drohnenshows statt hier Böllerei Silvester. Hatten wir ja schon mal das Thema. Aber ist schon sehr beeindruckend, muss man sagen.
Aber das Krasse ist, du kannst auf Videos, du kannst das nicht.
Ach, natürlich also nicht.
Unmöglich, das wiederzugeben, wirklich. Und das ist echt so ein Moment, wo ich so dachte, boah, also da komme ich selbst runter. Also Tommy und ich, sonst immer so, also, aber da stehe ich dann einfach 10 Minuten, 15 Minuten, gucke mir das an und denke jedes und schüttel einfach nur den Kopf. Also das ist schon heftig. Das haben wir gerade gemacht. Davor waren wir, muss ich zugeben, waren wir in der Cheesecake Factory. Meine Fresse. Ich gebäre gleich ein Kind, ey. Ich hab so
viel gegessen. Das ist so ein Ding, da kann man sich richtig gut gehen lassen, ne? Man denkt immer, boah. Cheesecake Factory. Ich dachte früher, dass es da wirklich halt nur Käsekuchen gibt. Aber das ist ja dann wirklich halt, so ein Ding, da kriegst du einfach wirklich von allem etwas und du probierst auch viele Sachen und gönnst dir komplett, ne? Sag mal ehrlich, was hast du so gegessen?
Nee, ich muss zugeben, ich habe einen Burger gegessen, Dirk. Das ging nicht anders.
Man muss dich in Schutz nehmen, deine Form sieht gut aus. Du siehst wirklich schlank aus und in Form aus, fit aus. Ich weiß nicht, wie die Kilos da gerade aktuell auf der Waage sind, du machst optisch auf jeden Fall einen guten Eindruck.
Vielen Dank erstmal. Ja, ich hatte heute Morgen, aber das ist natürlich nicht meine Waage, ich weiß es nicht. Ich hatte heute Morgen hier in unserem Apartment steht eine, da hatte ich 102,8. Und damit wäre ich halt mal solide, 7 Kilo leichter, als ich vor 2 Monaten
weniger
war.
Weniger brauchst du auch wirklich nicht. Das hatten wir schon mal das Thema. Du warst schon mal unter 100, du warst irgendwie schon mal auf 97 oder so und warst da wirklich schon so richtig eingefallen im Gesicht und skinny und das ist nicht dein Ding. Also da bist du nicht der Typ für, wenn du jetzt so ein super Hüpfer wärst, meinetwegen, aber so ein bisschen Substanz brauchst du, glaube ich, noch. Ich glaube, das ist echt gerade ganz gut, wo du dich befindest.
Ja, zumindest um die Jahreszeit. Also da hätte ich dann irgendwann im Sommer vielleicht mal wieder die 100 oder so knapp unterschreite, aber damals, worüber du redest, gerade über die Zeit, wo ich irgendwie 96 oder so hatte.
Das war schon
wirklich heftig. Aber gut, auf jeden Fall haben wir uns gerade richtig, also mal richtig eingegönnt und da muss ich auch sagen, jetzt ich habe mir die Karte angeguckt und haben Tommy und Tommy so gesagt, komm, lass einen Burger essen. Und ich gesagt, komm, ich esse einen Burger. Aber ich bin immer noch weg vom Fleisch eigentlich so. Also ich esse auch, wenn wir gestern waren wir bei so, also haben wir so ein bisschen asiatisch so in die Richtung gegessen, da habe ich dann schon Nudeln mit Ei noch wenigstens und nicht irgendwie mit Hähnchen oder sonstigem Zeug. Also ich bin da noch, ich bin noch da, aber heute muss ich sagen, ich weiß, dass dieser Burger da lecker ist aus Vergangenheit und Tommy hat mich diese Woche komplett durchgezogen durch den Sand, ne? Und da wollte ich mir jetzt einfach mal einen, also da habe ich mir jetzt einen gönnt und es war auch wirklich lecker und es hat auch Spaß gemacht, den zu essen. Also ich verspüre da keine Reue, falls du das jetzt wissen willst oder so als Vollblut. Also du hast aber auch immer gesagt, so mal gewählt ein Stück Fleisch. Ich will jetzt nicht sagen, dass das ein gutes Stück Fleisch war so, aber das ist auf jeden Fall, war ein hochwertiger Burger in einem guten Ambiente samstagsabends. das giltet doch für so einen Halbvegetarier doch noch irgendwie zu verzeihen, oder? Oder muss ich heute Nacht irgendwie fünfmal Gebäcker beten oder so?
Also ich weiß eh, dass du nicht derjenige bist, dem ich jetzt da groß ins Gewissen reden möchte, aber selbstverständlich. Ich meine, wenn man wirklich mal bedenkt, wie viel du schon verändert hast in den letzten Monaten, wäre das ja absolut lächerlich von mir, jetzt da noch meckern zu wollen. Also das gefällt mir schon ganz gut. Und klar, darum geht's ja letztendlich. Also du kannst nicht alle von 0 auf 100 zu Veganern bekehren. Muss jetzt auch im Einzelfall natürlich nicht mehr unbedingt sein, aber ja, wenn jeder das machen würde, was du machst, nämlich den Fleischkonsum schon mal deutlich runterzuschrauben und was ja gerade bei Profisportlern, die vorher irgendwie eingetrichtert bekommen haben, dass das Richtige ist, nämlich immer nur schön Low Carb, Low Carb, Low Carb und schön viel Hähnchen, dann ändert das schon mal viel, wenn man da viel weglässt. Und das ist gut, das ist gut.
Ja, dann bin ich ja beruhigt, dann kann ich heute Nacht ruhig schlafen. Und am Ende haben wir uns dann, Tommy hat irgendwie so ein
Was hat er zum Nachtisch gegessen? Sag mal, das ist die wichtigste Info. Die
weiße Schokolade, Torte mit irgendwie Strawberry, irgendwas drauf oder so. Und das Ding ist halt auch, also es ist ein Stück, aber das Teil ist halt 15 Zentimeter hoch, diese Torten. Und halt irgendwie ein Meter Durchmesser oder so. Und dadurch ist so ein Stück halt auch einfach, also erstmal auch gut teuer, aber das gönnt man sich dann auch in dem Ambiente. Aber halt auch vor allem so unendlich viel nach einer massiven Portion Burger mit Pommes dazu. Ey, das war echt Wahnsinn. Also ich gebärge euch echt ein Kind hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist eine Riesenkatastrophe. Naja, so viel zu meinem Samstagabend. Wie läuft's denn bei dir eigentlich? Mann, ey, wir hören ja gar nichts voneinander jetzt. Du bist
ja, ich merke auch schon, das ist echt immer schwierig. Ja. Wenn wir uns ein bisschen auseinanderleben, wir haben uns vorhin auch ein bisschen gekabbelt, haben da so schön bei WhatsApp da hin und her so richtig unnötige Nachrichten angebieft geschickt. Ja. Und jetzt tun wir so, als ob nichts gewesen wäre, aber irgendwie jetzt, ich hab dich auch gerade wieder lieb. Am Ende des Tages kann ich dir dann doch nicht böse sein.
Ja, ich dir ja auch nicht. Ist ja alles gut. Ich musste mich nur vorhin abregen. Also Dirk und ich haben uns ein bisschen gekabbelt, weil ich dachte eigentlich, ich war der festen Überzeugung, dass ich habe gesagt, Montag aufnehmen wird schwierig, weil ich da einfach im Flieger sitze so. Und du hast halt irgendwie verpennt. Jetzt mussten wir irgendwie einen Termin finden hier am Wochenende. Und da ist die Kommunikation schief gelaufen. Und vorhin war ich auch ein bisschen angepisst. Dann dachte ich, komm, jetzt gehst du. Aber jetzt ist auch wieder alles gut. Ich wusste auch, seit ich mich wieder abrege, da passt alles. Dann ist schön. Aber jetzt, du bist der Frage ausgewichen. Gibt's irgendwas zu verhassen, einen zweiten Hund angeschafft oder warum weichst du der Frage aus?
Ein Rottweiler, ja. Ein Rottweiler, ja. Im Großen. Ja, gut, nein, Quatsch. Ja. Nein, es ist alles in Ordnung. Tatsächlich, es ist so ein Phänomen, also ich habe ja natürlich mehrere Baustellen. Immer noch im Hintergrund ist natürlich hier die Doku bezüglich Pokalfinale und Düren und so weiter. Die muss abgearbeitet werden. Es gibt natürlich hier und da ja die ganzen alltäglichen Sachen, aber dann ein großer Punkt und ich glaube, das können viele nachvollziehen und da habe ich jetzt einen ganz schlauen Satz. Wirklich Grüße gehen raus an Matti, der wird es wahrscheinlich eher nicht hören, aber trotzdem Grüße gehen raus, hat er wirklich einen schlauen Satz gesagt, ey, wenn ihr versucht, irgendwie im Haushalt ein Projekt anzugehen, nehmt euch eigentlich mal fast gar nichts vor. Weil ich hatte jetzt hier das große Projekt, wirklich mein Büro endlich mal final einzurichten. Also für natürlich den Stream, für meine anderen Projekte, aber auch letztendlich natürlich für mein Video-Editing, für die Doku und für alles Weitere, musste ich da jetzt erstmal upgraden, habe da natürlich auch ein bisschen was in die Hand genommen und hatte jetzt das Projekt, erstmal das Büro wirklich 100% auf Vordermann zu bringen, wirklich mir da einen Space zu schaffen, in dem ich auch wirklich gut arbeiten kann. Und dann denkst du ja, dass du innerhalb von... Dachte ich wirklich ganz naiv, komm, heute nimmst du dir mal so einen Tag vor oder mal so einen halben Tag eigentlich, weil mehr Zeit hatte ich auch nicht und dann schaffst du alles. Und was ist, du schaffst einfach gar nichts. Es ist so krass. Also auch so, ich glaube, es werden alle wirklich fühlen, weil Thema Renovieren oder auch so große Aufräumen, Umräumprojekte, es ist wirklich unglaublich frustrierend. Und wenn du dann da einfach nicht weiterkommst und in diesem Sumpf hänge ich jetzt tatsächlich schon ein paar Tage und wenn man das dann auch mal nur so stückchenweise irgendwie ja abarbeiten kann, weil man nebenbei halt noch andere Sachen hat, die man nicht liegen lassen kann, ist das sehr, sehr frustrierend. Deswegen bin ich gefühlt, obwohl ich eigentlich keinen Grund habe, sehr, sehr gestresst die letzten Tage, aber ansonsten geht es mir eigentlich ganz gut. Ich werd echt fitter, also mein Projekt fit werden für die Beachsaison. Ich war tatsächlich auch am Freitag vor dem eigenen Hallentraining nochmal Beachvolleyball spielen. Geisterkrank. Aber inzwischen muss ich sagen, also ich fühle mal jetzt mal gerade so meine Knorpel und hier so, ob geschwollen ist, ist echt in Ordnung. Also ich bin langsam, ich komme langsam wieder in die Richtung, dass ich fit genug bin, so ein Pensum mit vorher Beach und danach Hallentraining, dass ich nicht völlig ruiniert bin danach. Also da muss ich sagen, ja, ich bin gespannt. Ich denke, ich krieg mich, also hatten wir darüber gesprochen in der Episode, weiß nicht, wie lang ist das her? 2 Wochen? Also ja. Das Ziel, fit werden für den Beachsommer oder für den Beachfrühling, ist am Laufen. Das ist schon mal das Positiv, das muss man sagen.
Stark, das ist gut. Und dann gehst du ins Fitnessstudio auch? Gehst du ein bisschen pumpen oder?
Bisher nur hier kleines bisschen. Ich war noch nicht richtig im Studio. Nee, ich mache hier ein bisschen zu Hause, aber das ist immer noch zu wenig, das stimmt. Da
Liegestütz und Klimmzüge im Türrahmen oder was?
Nee, schon ein bisschen mehr. Also schon ein bisschen mehr, ein bisschen sinnvoller schon, aber ich möchte nicht drüber reden. Es ist nicht so viel, dass ich den Svenny-Joker jetzt ziehe, aber ich möchte nicht ins Detail gehen.
Okay, ja. Ich habe eine Sache habe ich mir aufgeschrieben jetzt hier gerade während deiner Berichterstattung hier. Wie ist denn der Stand dieser Doku? Weil es ist, ich weiß es auch nicht. Bist du mittlerweile mehr davon überzeugt, dass es ein richtig geiles Ding wird, oder bist du mittlerweile eher skeptisch? Also für alle, die jetzt noch nicht wissen, Dirk macht gerade da eine Doku über das Pokalfinale, wo dann weniger ums Sportliche geht, sondern mehr mal wirklich euch Insights zu zeigen zu einem Hallenbundesligisten, zu so einem Großevent. Und wie würdest du da den aktuellen Stand so einordnen?
Es ist schwierig. Also erstmal der aktuelle Stand, so von der Timeline, ist halt unfassbar schwierig, weil die ersten zig Arbeitsstunden sind halt mit Abstand die schwierigsten. Also erstmal, wie gesagt, alles alles erstmal zusammenzuordnen und so weiter, das ist halt erstmal natürlich ein großer Rattenschwanz, den du da am Anfang machen musst, aber dann das ganze Kreative oder halt die Idee des Films entscheidet sich ja auch vor allen Dingen so in den ersten paar Minuten, in welche Richtung es gehen soll. Und da habe ich natürlich, wenn du so viel Material hast, überlegst du da viel in viele Richtungen, was nimmst du jetzt, welchen Schnipsel nimmst du da, baust du es darauf auf, und das ist halt am Anfang ganz, ganz schwierig so vom Prozess. Da habe ich ein bisschen rumprobiert, aber eigentlich fühle ich mich jetzt aktuell mit dem Stand, den ich habe, mit dem Intro quasi, und mit dem Beginn der ganzen Storyline ganz wohl. Und ja, der Rest, vor allen Dingen der Mittelteil, sollte da ein bisschen leichter von der Hand gehen. Also es wird noch ein bisschen dauern. Das Gute ist ja, dass es auch noch ein bisschen dauern kann wahrscheinlich. Ja. Also wir haben eine grobe Timeline im Kopf, aber das wird auch noch ein kleines bisschen dauern, bis ihr es dann wirklich zu sehen bekommt. Also aktuelle Prognose wird dann vielleicht schon eher noch ein bisschen in den April reingehen, aber deswegen noch genug Zeit, sich darauf zu freuen. Und für mich macht es ein ganzen bisschen entspannter. Obwohl ich eigentlich, muss ich auch nochmal sagen, werden wahrscheinlich auch viele fühlen. Weil gerade für die, die jetzt nicht so die Streber waren und vielleicht auch nicht die allerkonsequentesten und im Endeffekt auch die allerbesten der Schule, ich kann eigentlich unter diesem Druck, unter großem Druck und eigentlich unter diesem Panikdruck super arbeiten.
Ja, also auch ich nur bin da.
Bei mir
nur.
Ist es wirklich immer diese Kurve. Es ging bei mir früher ganz ehrlich, also 5 Tage vorher, vor einer wichtigen Klausur oder vor einer wichtigen Hausarbeit oder irgendeiner Abgabe, war so dieses erste, fuck man, okay, du müsstest jetzt langsam, dann natürlich nichts gemacht. Dann den zweiten Tag vorher schon so diese erste Panik, aber noch leicht weggeschoben, weil du hast ja noch 2 Tage, nichts gemacht. Den Tag davor auch komplette Panik, aber dann irgendwie auch diesen Struggle und dann so Mitte dieses Tags dann voll durchgezogen mit Nachtschicht und dann einfach rein. Das war immer komplett die Taktik, hat aber immer gut funktioniert. Also war bestes Arbeiten, tatsächlich.
Ja, bei mir ist das ja original das Gleiche. Ich meine, ich komme auch immer am Ende jedes Quartals oder manchmal oder bei manchen Projekten sogar monatlich, wenn ich da meine Steuer oder machen muss. Ich bin eigentlich am Ende immer, Ende jeden Quartals bin ich immer mit einem Fuß im Knast, ne? So, und dann muss ich, dann komme ich wieder, ziehe ich mich da irgendwie wieder raus, weil ich 2 Nachtschichten mache, dann kriege ich am nächsten Tag wieder Ärger von Tommy, weil ich aussehe wie so ein Drogenabhängiger, der morgens irgendwie zum Training stolpert. Aber hey, das ist, bei mir funktioniert das auch nicht anders. Also ich könnte jetzt auch mal ohne Probleme alle Belege des ersten Quartals schon mal jetzt, weil der Großteil jetzt gelaufen ist, könnte ich auf dem Weg nach Australien, könnte ich schon mal abheften und alles zusammenpacken und was auch immer und abspeichern in einem Ordner und den dann einfach nur teilen mit der Steuerberaterin. Weiß ich aber jetzt schon, werde ich im Flieger nicht machen. Es passiert nicht. Es wird irgendwann Anfang April eine Aufforderung kommen, Alex, in 3 Tagen muss ich die Abgabe machen und dann kriege ich erstmal wieder auf die Fresse von der Steuerberaterin. Dann bin ich fast im Knast und dann rette ich mich da wieder irgendwie raus. Es wird wieder genau so funktionieren oder ja, laufen auf jeden Fall. Funktionieren weiß man immer nicht. Ist immer ein knappes Ding, muss ich zugeben.
Irgendwann sehen wir uns. Wir müssen nur vorher erfolgreich genug sein, dass wir dann so einen Uli Hoeneß-Knast bekommen. Und dass wir da dann schön weiter einen Podcast aufnehmen können und nebenbei dann uns ein paar Knast-Tattoos machen und pumpen und uns richtig maschinemäßig machen. Ja, dann ist das alles safe, da mache ich mir gar keine Sorgen. Aber ja, das ist eigentlich tatsächlich, also Real Talk, ein unterschätzter Punkt. Ich krieg's ja jetzt bei dir mit und ich denke, einige können sich so ein bisschen vorstellen. Klar, selbstständig, Steuergeschichten ist ganz schwierig, kommt ja auf mich jetzt auch noch zu und so weiter. Muss ich mich jetzt immer auch langsam noch ein bisschen finaler mit auseinandersetzen. Aber gerade als Beachvolleyball Profi und gerade, glaube ich, in diesem Zwischenstatus, dass man halt nicht so reich ist, nicht so viel Geld verdient, dass man wirklich sagen kann, man engagiert eine Person nur für diese Zwecke, dass die wirklich sich um jede einzelne Sache kümmern kann und du dir überhaupt keinen Kopf machen musst. Ich meine, um sich das leisten zu können, musst du dann schon nochmal eine andere Mark verdienen, aber genau das, was du halt hast und was viele andere Beachvolleyball-Profis so in dem Stadium haben, ist halt ein maximaler Hustle. Da musst du wirklich auf alles achten und ja, das ist ein riesiger Rattenschwanz, der dann am Ende der Saison da immer übrig bleibt und ich habe das jetzt schon bei dir mitbekommen. Also meine Fresse, ey, da hätte ich auch keinen Bock drauf.
Ja, letztes Jahr um Jahreswechsel habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, ne? Da war es echt kurz vor knapp, ey, da war ich wirklich, also ach, ja, lass mal das Thema nicht da jetzt
irgendwie mal zu. Bist du bekannt genug dafür? Nee, reicht nicht, ne? Für so eine lokale Bildannonce vielleicht? Beachvolleyballer Walkenhorst geht in den Knast? So, hat Düsseldorf ein eigenes Bild oder irgend sowas?
Ja, da wird das wahrscheinlich kommen dann, aber ich, ach, keine Ahnung, ey. Aber ich glaube auch nicht, dass ich, also, dafür sind die Umsätze dann wahrscheinlich auch zu klein, um dann irgendwie in den Knast zu kommen oder so. Aber ich, am Ende fühlt man sich schon immer wie, also es ist wirklich immer kurz vor knapp und das geht immer in die Hose. Naja, das wird auch diesmal wieder so passieren.
Steuerhinterziehung ist nicht leicht, ne? Das braucht ein bisschen was. Darf man schönes so Podcast-Informationen belasten vor Gericht gegen einen verwenden? Ich bin mir nicht ganz sicher.
Boah, wahrscheinlich schon, ey. Fuck, es geht in die Hose. Naja, egal. Was soll's? Muss ich einfach mal. Weißt du was? Ich mache einfach mal die Abrechnung jetzt schon im Flieger. Nein, mache ich nicht.
Ja, komm. Ist ja Quatsch. Auf der sicheren Seite sein. Wir setzen uns mal zusammen und dann gucken wir mal gegenseitig drüber und dann läuft das.
Ja, super Idee. Ja. Übrigens, wir sitzen hier nur noch zu zweit, ne? Falls du das fragen wolltest. Um mal die Kurve so ein bisschen Richtung Sportliches
zu kriegen. Ich wollte auch gerade hinkommen.
Oh, welche Brücke hättest du gebaut?
Eine schlechtere.
Eine noch schlechtere? Okay, krass.
Ja. Deswegen habe ich auch so lange gezögert. Deswegen war die kurze Pause, die vielleicht weggeschnitten wird, vielleicht nicht. Und dann so gewartet. Boah, jetzt sag doch endlich was, Bruder. Komm, du musst das Ding jetzt retten. Ja, komm, erklär doch mal. Gib doch mal so einen groben Überblick, warum du da tatsächlich jetzt gerade nur noch mit Tommy sitzt. Und wo denn eigentlich der Zwenedik, der Bravo-Boy bis 2023 ist.
Naja, der ist erstmal in Doha jetzt gerade. So, das schon mal vorweg. Das hat sich ergeben am Donnerstagnachmittag, beziehungsweise hier schon fast Abend, rief Julius Tole an und hat gesagt, ey, folgendes, weil der wollte, okay, man muss ja noch weiter vorne anfangen, der wollte eigentlich mit Yannick Harms spielen, weil Clemens Wickler, wie viele nicht wissen, seit September, Oktober oder so am Sprunggelenk Probleme hat. Ich glaube, Anfang Oktober war dieser Club der Besten, ne, auf Fuerteventura, da wo wir auch waren. Anfang Oktober, Ende September. Und da hat er sich wohl den Fuß, den er schon mal sich irgendwann gebrochen hatte, als er ausgerastet ist bei einer Fehlentscheidung beim Matchball, hat er gegen Pfosten getreten. Das sind so Sachen, die nämlich auch keiner weiß da draußen, weil das immer alles ganz schnell vergessen wird. Das habe ich übrigens noch nicht geschafft beim Ausrasten, wegen der Schiedsrichterentscheidung, mir den Fuß zu brechen. Naja, egal. Der Fuß oder vielleicht auch der andere, was weiß ich, auf jeden Fall springt er seit geraumer Zeit, ist er geraume Zeit nicht gesprungen. Ich habe gehört, er fängt jetzt wieder an zu springen. Also es ist jetzt nichts so mega Akutes, was jetzt irgendwie die Olympia in Gefahr bringen sollte oder so. Aber ja, das Team hat sich wahrscheinlich entschieden, das alles behutsam aufzubauen und auch gesagt, hey, Julius Tole sollte aber hier die Chance nutzen, jetzt in Doha bei dem 4-Sterne-Turnier zu spielen und haben deswegen Yannick Harms gefragt, ob der, naja, im Endeffekt diese Wildcard, diese Hauptfeld-Wildcard neben Julius Tole, der ja noch unendlich viele Punkte hat durch WM und zweiten Platz in Rom, annimmt. So, und dann, das war geplant bis Donnerstag und dann ist Yannick wohl wegen Rückenschmerzen irgendeiner Blockade ausgefallen, konnte nicht mitfliegen. Ich glaube, das ist nichts Schlimmes. Das ist einfach so eine Sache, die eine Woche dauert, aber eine Woche wäre zu lange jetzt für Doha gewesen. Ja, und Svenny sitzt halt hier in Dubai und dann hat Julius jetzt Sven kontaktiert. Und Sven haben wir natürlich freigegeben für so ein Ding. Die sind da jetzt irgendwie an 11 gesetzt bei dem 4-Sterne-Turnier im Hauptfeld. Ja, und so eine Chance darf sich ein 21-Jähriger neben dem Vize-Weltmeister einfach nicht entgehen lassen. Ne? Deswegen habe ich den ausgesendet. Den haben wir heute Morgen zum Flughafen geschickt. Und der ist jetzt in Doha angekommen. Und wird da am Dienstag dann im Hauptfeld starten mit Julius Tole. So der Stand. Deswegen sitzen wir zu zweit und fliegen morgen auch nur zu zweit schon mal nach Australien. So ist die aktuelle Situation, ja.
Ist das Stallorder, dass dann Yannick Harms gefragt wird? Oder was steckt deiner Meinung dahinter? Geht ein Julius Tole daran und denkt sich, ja komm, ich nehme dann vielleicht dann, ich bin ja auch noch tendenziell eher ein Jungspund. Und Clemens ist ja, schwer zu sagen, wer in dem Team der Führungsspieler ist. Aber tendenziell würde man ja wahrscheinlich schon eher Clemens sagen, dass dann Julius sich denkt, komm, ich nehme da den Yannick, weil ganz ehrlich, also jetzt das ohne das böse zu meinen, Yannick Harms, ja, eine desaströse letzte Saison gespielt. Also 2019 wollte der Mann mit Sicherheit schnell abhaken. In meinem Power-Ranking wäre das nicht die erste Option gewesen, bin ich ganz ehrlich.
Naja, aber Julius spielt auf 2, Yannick spielt auf 4. Sven hat jetzt auch viel auf 2 gespielt. Julius will sicherlich für sein Spiel, also ich bin mir sehr sicher, dass Julius nächste Woche dann auf der 2 spielen wird und nicht auf der 4. Und ich glaube, unter anderem und plus, die haben einfach in Hamburg wahrscheinlich schon eine gewisse Stallorder zu sagen, hey, Yannick geben wir auf jeden Fall frei. Hey, vielleicht war es aber auch so ein Ding wie, Julius will spielen, dann macht das doch mit Yannick, dann kriegt er ein gutes Ergebnis rein und dann überholen Walken aus Winter unser Nationalteam nicht im Entry-Ranking und am Ende können wir sagen, Hamburg hat die geilsten Beachvolleyballer. Boah, ob da Politik hinter ist oder nicht, ich weiß es nicht. Am Ende, das Hauptargument wäre für mich die Position, Yannick spielt seit Jahren auf der 4, Julius auf der 2 und die trainieren auch in Hamburg definitiv öfter Jahr irgendwie zusammen und kennen sich wahrscheinlich ein bisschen besser als Julius und Sven, die irgendwie vor 5 Jahren meine Jugendmeisterschaft zusammengespielt haben. Also das wäre jetzt so mein Hauptgrund gewesen. Plus, wir haben ja auch unsere Tour schon geplant gehabt. Wir haben ja jetzt, okay, Iran ist ausgefallen, das weiß man seit der letzten Episode, dass wir jetzt deswegen auch in Dubai waren und wollten jetzt eigentlich am Sonntag losfliegen, damit wir ab Freitag dann eine nationale Tour in Australien spielen. Also so waren wir eigentlich schon verplant. Und ja, deswegen, ich habe keinen Plan. Am Ende finde ich das gut für Sven. Es hat eine gute Chance, einfach wieder Hauptfeld zu spielen, unabhängig jetzt von irgendwelchen Punkten oder so. Aber das ist einfach eine schöne Erfahrung und deswegen musste er das machen. Und da kam auch, also ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast gestern. Ich musste da auch mal, ich kam aus dem Training und dann war gestern irgendwann nur die Ummeldung. Also freitags kam die Ummeldung, wir waren im Training. Ich komme aus dem Training raus, gucke auf mein Handy und ich meine, das explodiert ja sonst schon immer, weil da irgendwelche tausende E-Mails und Nachrichten kommen oder so. Aber gestern ist halt einfach explodiertest vom Allergemeinsten, weil etliche mir geschrieben haben, was denn da los ist und ob jetzt Clemens und Julius und Sven länger zusammenspielen und so. Und da bin ich, das ist mir auch kurz, ich will nicht sagen, ich habe es noch hingekriegt, das halbwegs sachlich auszudrücken. Sachlich habe ich es auch nicht, ich habe schon ein paar Schimpfwörter benutzt, aber am Ende ist halt einfach nur die schlechte Berichterstattung und auch das Rumeiern von Tolo Wickler, die einfach 5 Monate nicht sagen, pass mal auf, Clemens springt gerade nicht, aber alles safe, wir bauen da behutsam auf und spätestens zum Frühling ist er wieder fit, ja. Dann eiern die rum, dann wird keiner auch hier von den ganz normalen Gazetten, die sonst sich immer Beachvolleyball-Fachleute irgendwie schimpfen oder so, schreiben, hey, der spielt da mit Yannick oder was auch immer. Nein. Und deswegen muss am Ende Alex Walkenhaus auf Instagram tausenden Leuten beantworten, warum jetzt Sven mit Julius spielt und das halt eine kurzfristige Entscheidung war aus dem und den Gründen. Das ist einfach so, ist wieder ein Zeichen oder ein erbärmliches Zeichen über die Berichterstattung und auch über die Transparenz, die die Teams da draußen tragen. Ne? Und ganz ehrlich, als Nationalteams, die vermarktet sind und sowas alles, ist halt einfach eine Farce, dass diese Informationen nicht rauskommen oder nicht kommuniziert werden und da kein Medium gibt, wo die Leute sich informieren können. Das kotzt mich richtig an. Gestern ist mir da echt, ich musste mich wirklich zusammenreißen. Ich muss zugeben, das ist auch der zweite Take, also die Leute, die Story von mir gesehen haben, diese Aufklärungsstory, das ist der zweite Take, weil den ersten, den wollte ich nicht hochladen, der war zu fäkal, möchte ich mal sagen, ja.
Ja, ich sehe halt keinen Benefit. Also, was ist der Vorteil davon, das irgendwie so zurückzuhalten? Also jetzt mal ganz ehrlich, ist ja nicht so, gerade für ein Team, was einfach Richtung Olympia sowas von set ist und wo das jetzt komplett egal ist, was jetzt auch erstmal noch passiert quasi. Und wenn du das dann so verkaufen kannst, macht ja komplett Sinn. Und ist ja jetzt nicht so, dass dann alle denken, oh, der Wickler, der ist ein bisschen angeschlagen. Jetzt werden wir aber ja die nächsten Turniere erstmal nur über den spielen, über den Jungen. Ich glaube, der bringt seine Leistung nicht. Also, ich verstehe es nicht. Ich meine, einerseits haben die beiden ja auch schon, bloß bei den beiden merkt man auch immer so, ob das jetzt auch immer die beiden sind oder auch ein kleines bisschen der Mann dahinter, den sie auf jeden Fall auch noch haben. Mal geben sie Gas, dann auf einmal ist er wieder komplett tot. Ja, ist ein bisschen schade, weil letztendlich ist es ja unser Team. Sie haben sich da jetzt in der Weltspitze komplett festgesetzt und so ein kleines bisschen mehr Zugang, ein kleines bisschen mehr Info würden wir uns ja auch erstmal alle wünschen. Jetzt mal abgesehen davon, ob das auf vielen anderen Ebenen auch noch scheiße ist, das irgendwie zurückzuhalten.
Ja, ist so, aber am Ende reden die Leute dann da drüber immer nicht so. Ne, das ist halt dann...
Hat man Angst, dass diese Storyline, Clemens Wickler, ja, Wahnsinnstalent, er müsste einer, gut, wenn das nicht vielleicht sogar schon ist, einer der besten Abwehrspieler der Welt sein, vielleicht auch perspektivisch einer der absolut besten Beachvolleyballer der Welt, aber er ist jetzt halt einfach, wie alt ist Clemens jetzt?
Boah, 24 oder so.
24, ich. 25, ja. Ich hätte 25
ja.
Getippt.
Ja, kann ja. Sein.
Und wie viele Verletzungen hatte er schon, dass man da einfach Angst hat, dass diese Storyline irgendwie größer wird? Ja, der Clemens, ja, der...
Ganz ehrlich, der hat sich im Club der Besten da haben die Spielchen gemacht, rutschen und schieß mich tot oder was auch immer. Vielleicht ist der auch morgens einfach nur beim Frühstück auf dem Weg am Pool entlang oder so, war eine kleine Pfütze, die er nicht gesehen hat, rutscht kurz ein bisschen aus und tut sich dann am Fuß weh. Und einer, der da schon vorgeschädigt ist, weil er eine Verletzung hatte, wird halt da behutsam aufgebaut, weil die Jungs keinen Stress haben und erst im Juli endgültig dann mal wieder performen müssen, nämlich bei den Olympischen Spielen. Ist doch kein Problem so. Also ich meine, Hamburger Abendblatt hat das letzte Woche irgendwann geschrieben, da gab es einen Bericht, da stand dann so drin, ja, der hat sich damals verletzt und der will noch nicht und deswegen spielt er mit Yannick Harms. Also es ist erbärmlich und gestern habe ich dann auch überlegt, es ist aber einfach zu viel Aufwand, auch weil die Teams ja nichts preisgeben. Es ist ja nicht so, dass man irgendwie mal eine Plattform oder sowas dann, also die Teams, es muss ja von den Teams kommen, dass diese Informationen mal irgendwo rangetragen werden. Und ob das dann auf beachvolleyball.de ist oder so, wo die Sachen dann einfach zusammengetragen werden oder was auch immer, irgendwo muss das kann doch nicht sein, dass unser Sport so weit da hinten an ist. Kann ja nicht sein, dass die einzige Informationsquelle ein ranziger Instagram-Account ist von mir. Also, weißt du, was ich meine? Das darf eigentlich nicht sein, nicht für so eine Sportart, die im Sommer wieder Millionen Leute vor den Fernseher ziehen wird.
Ist ein absolutes Desaster. Ist jetzt eigentlich unclever, weil es noch nicht die Transition dazu ist. Aber ich meine, man findet die auch nirgendwo. Jetzt abseits vielleicht, die Infos haben sie wahrscheinlich auch bei uns alle gefunden, beim Volleypod, als du hier gerepostet hast von Adrian Karambula, der sich natürlich da seine Empörung hat mal preisgeben lassen auf Instagram, dass ja das Doha nach wie vor komplett zählt Richtung Olympia-Quali und dann aber Teams wie halt die Italiener da einfach gesagt wird, ja, ihr dürft halt nicht mitspielen wegen My Corona. Das ist halt so das Ding. Aber das findest du auch nirgendwo. Du kannst Karambula, Doha, irgendwie googeln und dann die Filter richtig anpassen und du findest einen italienischen Artikel. So, und kannst du die dann übersetzen lassen. Aber das war's dann letztendlich und ja, zeigt.
Aber da ist auch wieder die FAVB. Guck mal, was ist da jetzt passiert? Da müssen wir jetzt die Leute mal abholen. Also, Italien darf nicht, Doha hat gesagt, aus Ägypten, aus Italien, aus China und ich glaube aus Korea oder so kommende Leute oder die in den letzten zwei Wochen da waren, dürfen nicht einreisen. So, das ist schon mal die erste Information. Gut, die jetzt richtig gut aufgepasst haben, fragen sich, warum Sven Winter jetzt einreisen durfte, weil er erst vor 10 Tagen aus Ägypten gekommen ist. Die Antwort liegt in dem zweiten Reisepass. Aber das Thema, er ist jetzt drin.
Ich dachte, jetzt kommt die Antwort, liegt im Svenny-Joker. Er hat es einfach nicht gesagt.
Nein, du hast ja das Visum von Ägypten drin. Also die müssten sehen, aber ja, wir haben halt einen zweiten Reisepass. Das ist das Gute. Deswegen ist der in Doha eingereist. Die Italiener, ja, halt durften nicht einreisen, das war ganz klar und es wurde lange drüber geredet und diskutiert, ob dieses Turnier dann, okay, stattfinden wird es, aber ob dieses Turnier vielleicht aus der Wertung genommen wird für die Olympischen Spiele. Und wird es drin gelassen, es wurde wohl auch abgestimmt und es war irgendwie so knapp 50-50 und dann hat die FAVB sich entschieden, okay, dann ändern wir halt nichts so. Ja, komisch, wenn du die Spieler fragst, ob das zählen soll oder nicht und gerade die Spieler, die da gemeldet haben, die sind ja da, um ihre Olympia-Qualifikationssituation zu verbessern. Natürlich werden da viele gegen den eigentlichen, ich würde mal gegen die eigentliche Idee und die Ethik der Olympischen Spiele stimmen und sagen, ey, ich will da jetzt einfach meine Punkte machen. Ich kann doch nichts dafür, dass ein paar Leute in Italien mehr
husten. Aber gerade im Beachvolleyball hätte man eventuell, also ja, wenn in einer Sportart, dann im Beachvolleyball, wo ja auch wirklich die Teams untereinander alle so verbrüdert sind, wie gesagt, dann fahren die Italiener nach Brasilien, machen dann Camp mit den ganzen anderen Teams. Das ist ja der Klassiker. Alle kennen sich gut, auch ein Karambula. Gut, der wird mit Sicherheit auch ein paar nicht Feinde haben, aber klar, es gibt ein paar Leute, die aufgrund seiner Attitüde einfach sagen, ist vielleicht nicht mein Mensch. So, aber ich würde jetzt mal behaupten, das ist ein beliebter Kerl und gerade im Beachvolleyball hätte ich vielleicht gedacht, dass sich dann die Teams zusammentun und sagen, ey komm, das ist jetzt wirklich unfair und das ist es ja auch einfach. Ich meine, da müsste es eigentlich auch noch andere Alternativen geben, ja, keine Ahnung, ist natürlich ganz bitter und ja, um das mal nochmal kurz zu sagen, für alle, die es nicht gesehen haben bei uns auch in der Story, das war halt schon nicht ohne. Ich meine, Karambula bei Instagram, dann ist man emotional, haut irgendwie was raus und drückt nicht nochmal kurz vorher auf Delete, das wird jeder kennen von euch und dann kam da auch genau der Kommentar, erstmal, dass es grob unfair ist, allgemein, aber dann auch noch der Kommentar, ja, dass dann gewisse Spieler abstimmen und dann da quasi dafür stimmen und das Ganze endete einfach nur mit 3 Emojis und das waren 3 Mittelfinger von Adrian Karambula in Richtung Kollegen auf der World Tour.
Ja, aber zu Recht. Ich habe ihn dann auch geschrieben, weil ich habe eigentlich einen ganz guten Draht zu dem. Ich habe nicht viel Kontakt, aber weil das ist ein richtiger Ehrenmann, der Junge und der hat auch keine Feinde auf der Tour. Das war ja letztes Jahr, hat ja jeder Mitleid, dass zum Beispiel Ranieri die Wildcard bekommen hat und nicht Karambula, was auch am Ende ist er noch reingerutscht, hat ein geiles Turnier gespielt, trotz Verletzung ist 5. geworden, aber der ist eigentlich everybody's darling, aber da siehst du halt diese Abhängigkeit der Leute von dem Sportsystem. Glaubst du zum Beispiel, Brouwer Mövesen haben dafür gestimmt, dass es keine Punkte gibt? Nein, sie wissen, dass Fahrer aus Van der Velde dort eine Chance haben, ein gutes Ergebnis zu machen, also wird der holländische Sportbund gesagt haben, Leute, ihr stimmt schön dafür, dass da Punkte vergeben werden, damit wir da eine Chance nutzen und die Italiener, ein Kontrahent, der wirklich da direkt mit dran hängt, halt keine Chance kriegt. So, ja, das ist halt am Ende, denkt halt jeder, weil man halt abhängig in einem scheiß korrupten System ist, denkt halt dann am Ende jeder an sich. Und die einzige Chance, die es gäbe, und deswegen findest du ja auch nichts auf der FAVB-Seite darüber, das wird alles hinter geschlossenen Türen gemacht, weil was will die FAVB nicht? Dass das IOC davon Wind bekommt, dass sie eine Qualifikation ausspielen, an der nicht alle Teams teilnehmen dürfen. Weil was hat das IOC, was sind die Olympischen Spiele? Die versuchen mit Gewalt von allen Kontinenten, egal auf welchem Niveau diese Sportler sind, Leute zu den Olympischen Spielen zu kriegen, um diese Werte auch irgendwie weiterzutragen. Und wir können da jetzt, da werden wir mal irgendwann drüber reden, wenn wir näher kommen. Ich habe da eine ganz spezielle Meinung zu Olympischen Spielen und den Werten, die da nach außen hin vermittelt werden, aber eigentlich nicht umgesetzt werden. So, wenn das IOC das mitkriegt, dann kommt die FIB wahrscheinlich auch in Teufelsküche, weil das widerspricht halt gegen jeden Ethikkodex, der da irgendwie herrschen sollte bei den Olympischen Spielen. Und deswegen hält die FIB da auch einfach den Rand. Also wenn ihr jetzt denkt, ich hält ja immer so auf den Deutschen Volleyballverband, aber die Scheiße fällt von oben nach unten und IOC ist genauso Kommerz und korrupt und was auch immer, dann kommt die FIB, die ist ganz schlimm, und dann kommt der Deutsche Volleyballverband auch noch schlimm. So ist es nun mal. Und dann wird sich, das ist, also ich habe ganz viele entsetzte Nachrichten bekommen, dass man da keine Info kriegt, aber das ändert sich nicht, egal wie schlimm oder wie hoch dieser, wie hoch dann dieser Verband oder was auch immer ist. Ist einfach so. Und deswegen findest du da nichts. Verstehst du, was ich meine? Ja, ne? Ich hoffe, ja, das ist verständlich rübergekommen. Ja, gut, okay. Ja.
Wir leben leider immer noch in dieser ganz perversen Sportwelt, in der man so eine World Tour auch beim Beachvolleyball so hoch ansieht. Meiner Meinung nach ist die World Tour beim Beachvolleyball mit ihren Stops teilweise wirklich großer Schmutz. Auch diese ganze Doha-Sache oder jetzt auch so ein Drei-Sterne-Turnier im Iran, was da jetzt gut dann doch noch abgesagt wurde aus Gründen, die dann vielleicht dann berechtigt waren oder auch nicht. Aber meiner Meinung nach, ja, sollte das alles anders laufen, sollte da erstmal eine große europäische Tour, weil ja auch der Großteil der Teams dann doch irgendwie noch daherkommt und dann mit relevanten und vor allen Dingen berechtigten Stops dann irgendwie natürlich in anderen Nationen, wo es dann aber auch einfach Sinn macht und nicht auch jetzt wieder so ein Vier-Sterne-Turnier in Doha, wo dann, ja gut, die Männer spielen, dann spielen jetzt irgendwie Julius und dann spielen Svenny, spielen jetzt übrigens auch Sinja oder Kim. Nein, weil die Frauen spielen dann natürlich auch nicht, ja, weil es halt schwierig ist in dem Land. Obwohl es ja beim Foreman-Turnier irgendwie dann trotzdem auch eine Damenkonkurrenz gab, warum auch immer. Also da gibt's auch keine festen Regeln. Frauen sind irgendwie nicht so gerne gesehen oder man legt nicht so Wert drauf, dass Frauen das Sport treiben. Ich finde das alles, ja, es hat einen ganz, ganz großen Fadenbeigeschmack, aber du sagst das Richtige, es fängt halt oben an. Und ich glaube, dass natürlich das ganze Olympiakonstrukt höchst korrupt ist, aber wie eigentlich jeder großer Sportverband. Da darf man auch letztendlich, deswegen, also der Hate gegen die Sportbünde ist in vielen Teilen berechtigt, aber ganz ehrlich, man muss dann halt auch wirklich immer nach oben gucken, wie du es jetzt eben richtig gemacht hast, und es geht halt oben los. Fang mit der FIFA an, fang ja mit dem IOC an.
Absolut.
Alle höchst korrupt und alle wirklich komplett kaputt, und du müsstest eigentlich wirklich mal abreißen und komplett neu aufbauen. Und deswegen, also man hat es teilweise dann vielleicht auch nicht ganz leicht in dem Sinne, deswegen, es kommt immer hart, weil man immer draufhaut ohne Ende, weil es auch Gründe gibt, sei es DVV oder andere Verbände, aber klar, es ist halt, ja, was soll man dazu sagen?
Ja, kannst du nicht so sagen, muss sich diesem Ding ergeben, aber wenn du mal die Chance hast, dann auch mal als Sportler zusammenzuhalten und zu sagen, ey Leute, das hat keinen Wert, so, das sind keine Werte. Mein Gott, ey, was wird passieren, haben wir letztes Mal auch schon gesagt, in anderthalb Monaten kommt auch Ernie mit einer Geschichte um die Ecke als Spielervertreter, da kommen auch, ploppen auch ein paar Sachen auf, weil der aus Mangel an Geld und Zeitdruck wieder irgendwelche Scheißideen auf der deutschen Tour gemacht wurden, genauso wie jetzt hier auf der World Tour. Ich habe ihm Adrian, wie gesagt, auch geschrieben, der ist halt auch so ein richtig krasser Typ, der meinte halt, er fühlt sich jetzt gerade, also das glaube ich ihm dann auch sofort, er fühlt sich so unendlich leer und so unendlich machtlos. Er sitzt hier in Italien, er kann auch nichts dafür, dass er in seinem Land trainiert, weil hier jetzt gerade gutes Wetter ist. Zum Beispiel, weil Nicola Lupo durfte mitspielen, weil die vorher in Florida waren und nicht einmal mehr über Italien zurückgeflogen sind.
Das ist ja das Kranke. Ja, haben da schön privates Camp gemacht.
Und dann, also sowieso, diese Woche war eh total witzig. Wir waren ja mit dem kleinen Bruder und dem Partner, also Mini Samoilovs und Solovays, mit denen waren wir auch im Trainingslager in Ägypten. Die sind ja mit uns hier hingeflogen, hatten ja dasselbe Problem, jetzt Iran irgendwie ausgefallen. Über Brücken in Dubai, sein Bruder auch da, die waren zum Beispiel bis vor 10 Tagen in Italien, aber kann das jemand nachweisen, kriegst du einen Stempel, wenn du als EU-Bürger kriegst du einen Stempel, wenn du nach Italien anreist? Nein, kriegst du nicht. Auf gut Deutsch, denen kann keiner nachweisen, dass sie in Italien waren, außer die gucken mal auf den Instagram-Kanal oder sonstiges.
Ich wollte gerade sagen, man kann es schon sehr solide nachweisen.
Ja, aber selbst da, Instagram kann auch einfach ein Bild von vor 3-4 Wochen sein, ist ja auch egal. Ja, Sven war zum Beispiel in Ägypten, geht mit dem zweiten Reisepass da über die Grenze, auch kein Problem. Samoilovs Junior und Solovays gehen halt mit dem 10 Tage alten Ausreisestempel von Ägypten, fahren sie heute hin nach Doha, werden nicht reingelassen, haben also die Möglichkeit, zurückzufliegen oder dort in Quarantäne zu bleiben, also noch irgendwie 4 Tage, bis diese 14 Tage Inkubationszeit vorbei waren. Das war diese Woche am Ende eigentlich ganz witzig, weil ganz viele verschiedene. Samoilovs Medien sind anstatt bis Donnerstag jetzt auch irgendwie so lange hier geblieben, fliegen erst morgen früh nach Doha, weil sie erstmal abwarten wollten, wie mit den anderen irgendwie umgegangen wird, weil sie wollen auch an der Grenze halt nicht lügen. No? Die haben jetzt die Überlegung, da geht halt der Trainer, der nicht in Italien war bis vor 10 Tagen, geht halt mit den Pässen vor, und wenn der gefragt wird, ey, wart ihr in Italien oder sonstiges, sagt er halt, nö, wir kommen gerade aus Dubai, aus dem Trainingslager, und vorher waren wir in Lettland, dann ist es okay, oder ich in Lettland, weil er war halt vorher in Lettland, ist dann nach Dubai geflogen. Also das sind so richtig witzige Dinge, die da diese Woche passiert sind. Und dann, was heißt witzig? Witzig ist vielleicht falsch, aber halt schon irgendwie krass, und am Ende, um jetzt so mal ganz klar zu sagen, ich finde das einfach richtig dumm von den Spielern und auch richtig scheiße, dass dieses Turnier, also selbst wenn es nur ein Team ist, ja, ist damit diese Olympia-Quali halt verfälscht. Wenn er jetzt verletzt wäre, ist es okay. Also stell mir vor, er wäre jetzt verletzt und man hätte gewusst, er kann nicht spielen, dann kannst du es so machen. Aber sonst darfst du das nicht machen. Also geht nicht. Meiner Meinung nach nicht. Das hat nichts mit Olympischen Spielen und Olympia-Quali zu tun. Ist so.
Nee, es wäre ein schönes Signal gewesen. Wäre auch wieder was gewesen, wo man auf die Sportart hätte aufmerksam machen können, wenn man sagt, guck mal hier, die Beachvolleyballer schließen sich jetzt alle zusammen. Ich meine ja, irgendwie in Italien, in der Hallenliga kommt jetzt da auch gerade irgendwie so eine Bewegung. Das ist jetzt was ganz anderes. Aber die tun sich jetzt gerade zusammen, dass sie gerne weiterspielen wollen alle. Dann und ja, auch gegen diesen ganzen Quatsch. Und da jetzt als Beachvolleyballer zu sagen, komm, wir halten zusammen und machen die Scheiße nicht mit, weil es unfair ist. Ey, guck mal, da wird Leute, bei denen es ja wirklich wichtig ist. Stell dir mal vor, dass dieses Turnier wird höchstwahrscheinlich nicht so sein. Ich würde eigentlich mal denken, dass Rossi Carambula die Quali trotzdem schaffen, ob, also auch wenn sie dieses Ergebnis jetzt nicht irgendwie noch mit reinnehmen können. Boah, und klar, da irgendwie ein Top 3, Top 4 Ergebnis wäre jetzt schon nochmal nett gewesen bei einem der ganz wenigen 4-Sterne-Turniere jetzt nochmal vor Ende der Quali. Aber das wäre ein absolutes Desaster. Also,
ja. Können wir stundenlang drüber reden am Ende. Ich hoffe einfach, dass er jetzt richtig motiviert, weil ich habe heute auch schon gesehen, er ist schon in Australien, also bereitet sich jetzt extrem lange auf das Turnier vor, ist wahrscheinlich auch extra früh hingeflogen in der Hoffnung, dass er, also jetzt ist er halt drin, jetzt ist es kein Problem, weil hätte ja sein können, dass Australien auch bald sagt, aus Italien auch nicht mehr. Deswegen ist er, glaube ich, hat er so eine Flucht in Land schon mal ins Land des nächsten Turnieres begangen, um da so eine 2-Wochen-Frist halt irgendwie zu umgehen, beziehungsweise aus der Nummer rauszukommen. Also das ist so jetzt, und jetzt versuche ich einfach, also jetzt hoffe ich einfach nur, dass der Typ übermotiviert ist, weil ich finde den nach wie vor geil und das ist ein Team, was man irgendwie braucht auf der Tour 100%. Und auch bei Olympischen Spielen.
Und wenn die nicht zu Olympischen Spielen kommen, dann bitte einmal das System abschaffen, weil die haben auch wirklich sportlich alles dafür getan und es wäre einfach nur völlig verdient. Ja, ich bin mal gespannt, weil selbst in der NBA, auch im Amiland kommt es ja natürlich langsam an, so leicht verspätet gefühlt, aber ja, selbst da spricht man jetzt inzwischen darüber, dass sich die Teams, jetzt schon offizielles Memo von der Liga rausgegangen, dass sich die Teams darauf vorbereiten sollen, dass bald Spiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit quasi stattfinden könnten. Keine Zuschauer, nur mit handverlesenen Betreuern sogar auch nur noch. Also wirklich mit einem Ministab, den Spielern und in leeren Arenen. Also ich bin mal gespannt. Und gerade die Amis sind in dem Sinne, ohne das jetzt auch böse zu meinen, ja, aber dann ja fast manchmal noch so ein bisschen extra bekloppt, gerade wenn dann irgendwie was Schlechtes aus dem Ausland kommt. Ist ja jetzt auch nicht immer unbedingt toll da in den Staaten. Also ich bin echt mal gespannt. Das wäre heftig. Und wie es weitergeht, ob jetzt am Ende alle feststellen, Mensch, jetzt komm, lass doch mal das Dach vor der Kirche lassen oder andersrum und wir machen jetzt einfach weiter mit dem Sport, weil die Bedrohung ist halt letztendlich nicht ganz so heftig, wie wir es alle sehen. Ich meine, klar, Menschenmassen ist jetzt nicht so toll, gerade für Leute, die da irgendwie Risikofaktoren haben, aber wir haben es in der letzten Episode besprochen, wie wir dazu stehen.
Ja, ja, das ist klar. Aber ich meine, da muss man halt einen Unterschied sehen, so NBA scheiß darauf, dass da 10.000 Leute am Wochenende oder 3 Wochen lang mal 10.000 Leute nicht den Eintritt zahlen, weil die einfach Abermillionen über ihr Merch und über die Fernsehrechte kriegen.
Klar, kein Verhältnis zu dem Sport, worüber wir gerade reden. Ja.
Die Fußball-Bundesliga wäre genau das Gleiche. So, die ganzen Fußball, selbst wenn da das Stadion leer bleibt, natürlich sind das große Einnahmequellen, weil da natürlich auch das Stadion viel größer ist oder so. Aber viel wichtiger sind doch die TV-Gelder. Auf gut Deutsch. Da ist es halt noch vertretbar, das unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden zu lassen. Aber so ein Erstligist, ja, wie, egal welcher Erstligist, wenn du dem sagst, mach mal deine letzten 4 Heimspiele ohne deine 3000 zahlenden Gäste, dann haben die aber eine Etatlücke. Und zwar keine kleine. Das ist einfach so. Und deswegen, bin ich mal gespannt. Gibt's denn irgendwelche Sportarten, die da aussetzen in Deutschland? Sorry, ich lebe hier in dieser Bubble. Ich habe auch keinen Bock mehr, mich da einzulesen jetzt gerade. Fußball hat stattgefunden, habe ich mitgekriegt, glaube ich. Ne?
Ja, aber sonst, klar. Ja. Ach. Als ob du Fußball in Deutschland abschaffen kannst. Also da wäre es, glaube ich, könntest du es auch noch irgendwie verkraften, wenn da 2, 3 wegsterben, um es jetzt mal ganz, ganz makaber zu sagen. Also, nee.
Ja, stimmt eigentlich.
Nee. Fußball in Deutschland, das sehe ich nicht kommen, dass da die Zuschauer da nicht reinrücken. Nee, macht mir auch wirklich keinen Spaß, das Thema. Da passiert zu viel Mist.
Okay, dann lass uns das jetzt hier.
Es ist schade. Und dann gehen wir wieder einen Schritt zurück, tatsächlich, weil ich hatte noch ein paar Fragen. Zu der ganzen Geschichte natürlich. Erstmal war ja auch ein schönes Foto. Erstmal an der Stelle nochmal Werbung für Svennys Instagram-Kanal. Da gab es ja so ein Throwback-Bild. Meine Güte, ey. Svenny mit dem jungen Julius, ja, das ist ein geiles Foto. Ich habe auch übrigens nochmal kurz, es gibt irgendein Video, ich weiß nicht mehr, obwohl das waren, Grüße gehen raus an die Badener Jungs. Das ist ein Zweitliga-Club im Norden. Und da habe ich, glaube ich, mal, das war das erste Beachvolleyball-Video, was ich dann auf YouTube dann quasi mal von Svenny gesehen habe, auch bevor ich ihn kannte tatsächlich. Da gab es irgendwann, ich weiß nicht, sowas wird dir immer irgendwann vorgeschlagen. Da hat dann Sven Winter, müsste dann damals auch, ich weiß nicht, mit wem hat er dann gespielt? Vielleicht auch mit Julius? Ich weiß gar nicht, mit wem Svenny dann gespielt. Ach nee, weiß ich gar nicht, mit wem er da jetzt
Milan
gerade gespielt
Sievers
hatte.
Milan Sievers hat er auch gespielt, könnte sein.
Mit Milan Sievers? Oh, das kann ja auch sein. Aber auf jeden Fall ein blutjunger, viel zu, also körperlich viel zu weiter Sven Winter, der im Finale, deswegen auch Grüße an die Badener Jungs, glaube ich, gegen Ole Zagajewski gespielt hat, der da jetzt, ja, im Nachhinein, wenn man jetzt mal guckt, wo er so Beachvolleyball-mäßig gekommen ist, relativ sensationell da im deutschen Finale stand. Aber ich habe auch schon mal gegen ihn gespielt. Das ist ein sehr guter Beacher auf jeden Fall. Und Sven Winter, ey, mein Gott, also wir haben uns ja auch schon oft über ihn unterhalten, aber das ist, ey, das ist herrlich, ihm dazu zu gucken. Sven der Winter, der bei jedem gewesen. Angriff wirklich auf 1,5 Meter, 2 Meter Highlight-Schläge geht, aber wirklich durchgehend eigentlich viel zu gut ist für die Competition, aber dann mit einem riesen Holzkopf spielt, wirklich absolut großartig, wirklich ganz, 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 ganz toll. Und deswegen, also da gerne mal reinschauen. Wir müssen mal gucken. Den Link müssen wir mal auftreiben.
Den musst
und
du jetzt raussuchen, weil das kannst passen. Du jetzt, das musst du machen. Das
ja,
kannst
ganz
du nicht,
dringend. Das schlage ich nochmal nach. Das finde ich auf jeden Fall. Nein, aber da will ich jetzt nochmal drauf. Natürlich Svenny in der Konstellation mit Julius und, glaube ich, erstmal die Basisfrage klären, die jetzt vielleicht auch viele so ein bisschen haben. Rein punktetechnisch kann man davon sprechen, also jetzt für das Verständnis für alle Hörer natürlich, bringt euch das irgendwas? Sagen wir jetzt mal, wir wollen gleich darauf kommen, was du denen jetzt zutraust bei einem sehr gut besetzten Vier-Sterne-Turnier, aber würde euch das was bringen, wenn Svenny jetzt da mit Julius ein gutes Ergebnis macht?
Ja, wenn er ein gutes Ergebnis macht, bringt uns das auf jeden Fall was, natürlich. Also erstmal weiß man natürlich, man weiß ja gar nicht, wie oft man Chancen kriegt, dieses Jahr viele Punkte zu machen, ne? Weiß man ja nicht. Wenn der ganze Mai auch noch ausfällt und die ganzen Turniere ja vor die Olympia-Deadline gestopft wurden, dann kann es schon mal wichtig sein, ob man überhaupt irgendwie 4 Ergebnisse vollkriegt, um am Ende der Saison noch spielen zu dürfen. Also es ist auf jeden Fall eine Chance. Wir haben ausgerechnet, vielleicht kriege ich gleich einen Schlag in den Nacken von Tommy hinten, aber ich glaube, wir haben ausgerechnet, dass wir irgendwie, dass dann ein 160er-Ergebnis aus Espinho irgendwie dann rausfällt oder so dann in Australien. Das wäre halt, also ein 17. Platz wäre das. So, der würde rausfallen. Das heißt, es gibt eine Chance, dass er sich punktetechnisch verschlechtert, aber keine große. Und am Ende darf man immer nicht vergessen, bei mir könnte man jetzt bei so einer Interimssache eher auf die Punkte gucken und ist es gut, dass man mal eine Woche weg ist und nicht zusammen trainieren kann. Bei Sven ist halt einfach gut, dass der auf dem Niveau, selbst wenn es nur 2 Spiele sind und die letzter werden sollten, dass er die macht. So, das ist, weil er einfach 21 ist. Und deswegen wir haben da gar nicht lange drüber nachgedacht. Wir haben geguckt, ob das irgendwie zeittechnisch möglich ist, weil wir definitiv das 3-Sterne-Turnier in der Woche danach spielen wollen. Aber dadurch, dass Doha ja schon Freitag beendet wird, selbst wenn die ins Finale kommen sollten, wäre er halt Sonntag noch in Australien. Wir könnten ab Donnerstag das 3-Sterne-Turnier spielen. Deswegen, das passt schon alles und alles andere Punkte oder so ist in dem Fall völlig, völlig nebensächlich. Erfahrung sammeln ist das Wichtigste.
Klar, aber wollen wir natürlich trotzdem drüber reden. Also es wird am Ende deiner Antwort darauf hinauslaufen, dass du uns ein bisschen erklärst, wie du das Team einschätzt und die Chancen, aber allgemein erstmal die sportliche Einschätzung. Was ändert sich jetzt für Sven, dadurch, dass er jetzt da einen ganz anderen Partner natürlich irgendwie hat, einen anderen Spielertypen neben sich hat? Wie würdest du das Ganze beschreiben?
Boah, na gut, erstmal ändert sich die Sideout-Seite, glaube ich. Jetzt bringst du mich echt in eine Nummer, ne? Wenn ich das jetzt sage, am Dienstag kommt die Podcast-Episode raus und tagsüber gucken alle die Gruppenspiele von Tole Winter und Sven spielt plötzlich doch auf der 2, weil er da jetzt den ganzen Winter trainiert hat. Nein, auf der 4, es gibt leichten Wind, die beiden sind nicht abgestimmt, sind jetzt auch nicht so die besten Windspieler, sind beide so eher so Laborbedingungen. Also ich sehe da schon viel Chaospotenzial, muss ich ganz klar sagen. Also ohne jetzt eingebildet klingen zu wollen, glaube ich, dass da die beiden aufeinandertreffen, die immer gut, also ich will nicht sagen Glück haben mit ihren Partnern, weil am Ende kann man gerade bei Julius und Clemens nicht von Glück sprechen. Man wird ja nicht alleine, Clemens Wickler wird nicht alleine Vize-Weltmeister, das ist völliger Quatsch. Aber ich glaube schon, dass Julius Sideout zum Beispiel darauf aufbaut, dass Clemens einer der besten Zuspieler überhaupt ist. Ja, da schön Ruhe reinbringt und der auch immer wieder den gleichen Pass spielen kann, den seit Jahren auswendig gelernt hat und so weiter und so fort. Das werden Julius und Sven in den 2-3 Tagen nicht schaffen. Deswegen wird der schon mal in schwierigere Angriffssituationen kommen. Und Sven, ja, für den ist sowieso schwierig, weil er einfach auf der anderen Seite spielt, ne? Also das wird ein wildes Unterfangen, aber am Ende ist auch so eine Interimslösung, die nichts zu verlieren hat. Und so wird sein mit einem Martin Oleniak als Bundestrainer dahinter, der definitiv alle Teams kennt und gute Taktiken vorgeben kann. Ist ja aber auch einfach eine Chance, ne? Also die können frei aufspielen und am Ende haben die ja wirklich gar nichts zu verlieren. Plus, die sind dann 11 gesetzt, wenn ich richtig informiert bin. Es sei denn, da hat jetzt noch jemand rausgezogen. Alisson hat noch abgemeldet, Perosic, Schweiner haben abgemeldet. Also wirklich, haben viele Teams haben noch gepullt. sodass man eigentlich davon aus, also klar, es ist ein gut besetztes Vier-Sterne-Turnier, aber es fehlen schon noch ein paar. Und am Ende werden da jetzt ein paar Teams aus der Quali auch reinrutschen ins Hauptfeld, die durchaus zu schlagen sind. Und wenn man dann mal in der K.O.-Runde ist, dann, ja, ich kann da echt kein Urteil zu bilden. Ist auch das erste Turnier. Ich weiß nicht, wie weit die Teams sind, die schon qualifiziert sind. Ich habe wirklich, also das wäre jetzt so viel Rumgesabbel. Also noch mehr Rumgesabbel als sonst wäre das, sagen wir es mal so.
Nee, will ich machen. Ich habe da jetzt richtig Bock drauf. Ich werde auch noch ein paar Fragen stellen. Also ich finde erstmal ganz wichtig, Basisfrage, über wen würdest du spielen? Weil ich finde immer, und dann kannst du dich vielleicht auch mal dazu äußern, ich finde diese Positionsgeschichte, klar, im Profibereich, da sind jede kleinen Prozente, die du rauskitzeln kannst, unglaublich wichtig. Und da kannst du auch nicht wegdenken, dass klar, genauso wie wir uns eben natürlich mit Yannick im Vergleich zu Svenny drüber unterhalten haben, ist das ein entscheidender Faktor. Aber ich sag immer, gerade auf meinem Niveau, und auch drunter, dann ist das immer so ein Ding, spielst du links, spielst du rechts, ich spiele ja eigentlich rechts. Dann sage ich immer ganz stumpf, war jetzt auch mit Jan der Fall, grüße ihn raus, wenn er gerade zuhört. Wir wollten beide gerne links spielen und dann meine ich so, ja, lass doch nicht rumschnacken, Alter, wer Sideout bekommt, spielt links, spielt auf seiner Seite. So, natürlich geht das im Profibereich nicht unbedingt, aber was würdest du sagen, rein, wenn du jetzt mal taktisch ein bisschen reingehst, schätzt du es eher so ein, dass dann ein Svenny so als der rein vom Rang halt natürlich durch die Erfolge, die jetzt Julius und Clemens zusammen gemacht haben, dass der da vielleicht viel Verantwortung bekommt? Oder wird es vielleicht andersrum sein, dass die Leute, die Teams das so durchanalysieren würden, dass man denkt, oh, gib dem Julius mal lieber mit seinen Shots mal einen neuen Zuspieler?
Ja, ich würde es, glaube ich, sogar so rum machen. Also
Ich auch, glaube ich, ja.
Ja, ich würde erstmal gucken, wie gut Julius Sideout spielt und seine Lösungen spielen kann bei Wind mit einem Zuspieler, den er nicht kennt. Und der auch, muss man jetzt auch nicht drum herum reden, der auf jeden Fall auch instabiler zuspielt als Clemens.
Mit Sicherheit, ja, auf jeden Fall.
Und dann, ja, ich kenne die Jungs jetzt, also das Problem ist, ich kenne halt beide so unendlich gut in jedem Schema auf beiden Positionen. Also da könnte ich ein Video drüber drehen. Also könnte ich ein One-Take, halbstündiges Video drüber drehen, wo du dann Spielszenen raussuchen musst, die dann wahrscheinlich eintreffen. Aber kann ich jetzt schwer sagen. Ich würde, am Ende, wenn da ein bisschen Wind ist, Topspin in die Mitte, dann wird da schon genug Trouble sein, egal wen du anspielst. Immer wechselnde Situationen schaffen, damit die gar nicht in den Rhythmus kommen. Das ist so die klassische Taktik, die ich da spielen würde. Immer wieder den Rhythmus brechen bei Rückenwind, wenn da irgendwie Rückenwind sein sollte, irgendwie hoch und lang. Ja, hoch und weit bringt Sicherheit. Dann, damit er ein langer Spielaufbau sein muss, damit er ein langer Übergang vonstatten gehen muss, damit die Anpassung im Zuspiel schwieriger wird, damit die Rhythmisierung im Anlauf schwieriger wird. Und dann werden die sich im Normalfall oft genug in schlechte Situationen bringen. Also leid mir das dann tut in dem Moment, weil natürlich, am geilsten wäre natürlich, ich bin mit Tommy in Australien und die beiden rotzen richtig einen raus und ich lieg da und denke, ach geil, meine Entry Points sind wieder ein bisschen mehr geworden, also die vom Team. Aber da bin ich mal gespannt, wie das sein wird. Das wäre natürlich die Traumvorstellung, ne? Dann lasse ich mir auch jetzt hier sagen, dass ich keine Ahnung hatte und Scheiße erzählt habe hier im Podcast.
Und dann gehen wir mal andersrum. Dann gehen wir mal in das Szenario, dass es gut läuft. Also habe ich gleich noch eine andere Frage, aber was wäre denn die schlechteste Taktik? Also Teams, die, wenn sie verlieren wollen, was sollten sie dann da auf jeden Fall machen?
Die schlechteste Taktik?
Gegen so ein Team, gegen Svenny und Julius.
Boah, ey. Ich kenne so viel, mir würden so viele gute einfallen, ist das Problem. Schlechte, keine Ahnung. Am dümmsten wäre, glaube ich, also die dümmste Taktik gegen die beiden wäre wahrscheinlich irgendwie, wenn Sven auf der 4 spielt, ihn irgendwie außen anzuspielen und er kann dann schön die Annahme in die Mitte spielen und kriegt dann auf der 4 wie so ein Außenangreifer so einen halbtreibenden Pass nach außen von Julius, der dann auch noch relativ lang unterwegs ist und gut antizipierbar, weil dann hat er halt einen schnellen Arm. Also ich glaube, das wäre bräsig. So in der Mitte halten und Up-and-Down-Pass wäre, glaube ich, nicht so gut. Also so Svenny mit so einem taktischen Aufschlag nach außen oder so, ich glaube, das wäre suboptimal. Da würde ich keinem empfehlen in der Hinsicht. Zumindest nicht, wenn er auf der 4 steht dann. Das ist Quatsch.
Ja. Was unterscheidet dich und Julius rein vom Blockverhalten?
Was uns unterscheidet? Boah, ich glaube aktuell, also wenn ich mich so, also meinen Block jetzt gerade so einschätze, würde ich sagen, der ist aktuell wahrscheinlich 20 Zentimeter höher. Also Block ist bei mir wirklich noch schlecht, muss ich jetzt gerade mal ganz sagen. Aber ansonsten ist Julius halt eher einer, der markiert, ne? Also und zwischendurch mal einen auf Taktik dann irgendwo reinspringt. Ist halt viel braver, aber halt viel ehrlicher, also viel gerader auch irgendwie drüben. Also bei mir schlägst du öfter mal irgendwie durch und dran und was auch immer, weil ich halt irgendwie versuche, oben noch was zu greifen und Julius ist halt
einfach nur... Weil du krumme Arme hast, ja.
Ja, und aber Julius hat ja auch krumme Arme, der kann die ja so in die andere Richtung überstrecken, das ist ja auch ganz witzig. Also wir sind ja quasi komplett konträr, was unsere Anatomie in den Armen angeht. Ja. Am Ende, also Julius gewinnt, letzte Mal, als ich gesagt habe, Julius gewinnt kein Spiel im Block, hat er irgendwie wie viele Blocks gegen?
12, 13? Ja. Gegen Team Stumpf aus Holland? Ja, ja. Fuck, ey. Das war echt so krank, ey.
Nee, aber wir haben uns, grundsätzlich sind wir, glaube ich, also er macht erstmal viel weniger Fläche, weil er halt auch so ein schmalerer Blocker ist, aber ist halt in der Box, in der er dann getroffen wird, ist er halt viel, viel, erstmal später, aber dann doch sauberer und präsenter da und vor allem auch weiter drüben, glaube ich, im Durchschnitt. Und ich glaube, unterschiedlichere Blocker gibt's kaum, ey. Ich weiß nicht, ich drehe mich mal einmal kurz um und überlege gerade, ob Tommy mir zuhört. Hört er mir zu? Gibt's unterschiedlichere Blocker als Tolo und mich von der Anatomie und von der Herangehensweise im Blockspiel? Unterschiedlichere, ja. Ja, aber das ist ja der Unterschied. Anders Mohl, ja gut, Anders Mohl, weil der halt zehnmal anders, also zehnmal besser ist, noch und athletischer als wir beiden zusammen, hat Tommy gerade gesagt. Ja, okay. Also Anders Mohl ist noch weiter weg von Tolo oder von mir als, ja, okay, als Tolo und ich. Ja, ja. Ist so. Wir sind schon sehr, sehr unterschiedlich, ja. Aber ey, ja,
deswegen wird es sehr, sehr spannend, ohne Streis. Ich freue mich auch total drauf. Ich werde mir jedes einzelne Spiel davon angucken. Ich werde das richtig aufsaugen. Ich freue mich total drauf. Also bin ich auch mal gespannt. Das wird auch noch mal ein bisschen was. Also ich hoffe, es läuft zumindest so gut, dass man da vielleicht ein bisschen was sehen kann in Richtung von, ja, Svennys Entwicklung. Ich bin auch mal gespannt von der Chemistry auf dem Feld Richtung Führungsspieler. Wie schätzt du das da ein? Sag mal ganz ehrlich. Ich meine, ich habe gerade versucht, das zu beschreiben, wie es bei Clemens und Julius läuft. Ganz ehrlich, eine wirkliche Hierarchie, wenn man sie nicht kennt, ist von außen eigentlich nicht zu erkennen. Also du siehst zwei Jungs, die sich gut verstehen, die, glaube ich, auch im Gedanken des Sports oder des Spiels vereint sind, die wissen, was sie tun wollen, die haben wenig Reibungspunkte, die haben, glaube ich, echt wenige Momente, wo sie sich mal wirklich sagen, ey, was machst du gerade für eine Scheiße? Und auf einmal ändert sich jetzt halt alles. Und jetzt hast du mit Julius schon ja natürlich einen ruhigen, einen sehr bedachten, einen sehr reservierten, intelligenten Spieler und dann hast du halt so eine Heißkiste jetzt wie Svenny. Wie stellst du dir das auf dem Platz vor, wer da vorangeht oder wie da so taktische Absprachen ablaufen werden?
Ich glaube, Sven wird seine eigene Party feiern und taktische Absprachen werden halt, also Julius wird ihn auch immer wieder Julius verzögert ein Spiel auch. Also jetzt nicht negativ gemeint, sondern er macht die Ballwechsel halt auch immer, also die Pausen auch immer relativ lang und gibt immer irgendwelche Infos oder so. Ich könnte mir schon vorstellen, dass Sven immer pusht, Julius das immer sehr positiv mit seinem breiten Grinsen da irgendwie aufnimmt und dann aber, und das ist halt das Beeindruckende auch bei Clemens und Julius schon jetzt die letzten Jahre, da sieht man halt auch, dass sie da viel mit Martin Oleniak halt da auch gebrieft werden und da taktisch echt, also unendlich diszipliniert spielen. Da wird Julius schon viel und immer wieder viele Informationen an Sven geben, der manchmal dazu neigt, wenn es zu heiß hergeht, diese Taktik ein bisschen aus dem Auge zu verlieren.
Ist es so leicht, dass dann Julius die ganzen Taktiken auch mit einem neuen Partner anwenden kann? Weil meine nächste Frage wäre jetzt gewesen, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, wenn man coachen dürfte, wie viel besser wird so ein Team Tole Winter, wenn sie jetzt einen Coach bekommen würden? Weil klar, als Team und auch ihr habt dann viele, viele Dinge, die ihr mit Tommy und so weiter oder mit Hans natürlich dann irgendwie einspielt, aber gerade dann so ein Interims-Team. Wie viel besser würde so ein Team werden, wenn man da jetzt einen Coach an die Seite stellt, der ständig irgendwie was sagen kann?
Boah, das ist schwer zu sagen, weil man es noch nie ausprobiert hat. Aber 10% vielleicht so, 10% insgesamt. Und 10%, überleg mal, das sind 2 Punkte im Satz, ne? So, das ist einfach 2 Punkte bei auf dem Niveau entscheidend über Sieg oder Niederlage. Das ist schon schon extrem. Ich glaube halt, also was immer zu unterschätzen ist, es gibt ja meistens immer einen, der irgendwie gerade taktische Hilfe braucht oder Unterstützung braucht im Beachvolleyball oder das ganze Team versägt halt, aber dann kann auch, glaube ich, ein Trainer nichts machen, weil dann brauchst du meistens mehr als 10% Besserung. Aber einem Spieler zu helfen und zu wissen, dem wird jetzt gleich geholfen, heißt halt auch, also ist ja auch zum Beispiel in unserer Konstellation so, wann verlieren wir oft? Wenn ich das Gefühl habe, Sven braucht Hilfe und Support und ich mein Spiel dadurch verliere. Und das würde halt weggehen. Und deswegen glaube ich, dass ein Trainer, aber gut, unabhängig davon, ob ein Trainer jetzt sinnvoll ist, also das meiner Meinung nach ja nicht, das haben wir auch schon mal gesagt, glaube ich. Das ist ein unterschätzter Faktor, dass man halt selber sich dann voll immer weiter auf sein Spiel konzentrieren kann. Das ist eigentlich ganz geil und immer wieder ganz schnell wieder in die Bahn kommt. Also, aber trotzdem will ich das nicht sehen eigentlich, Trainer.
Ja, da sind wir uns ja auch einig. Da sind wir uns einig, dass es den Charme des Sports wegnehmen würde, so ein kleines bisschen, aber ja, wäre schon interessant. Ja gut,
und ja, definitiv. Ja.
Dann kommen wir zu der großen Frage für das Turnier. Mhm. Dann hau jetzt mal die Eier auf den Tisch und gib mal eine Prognose ab. Also klar, wir kennen die Gruppe nicht, das wird jetzt alles noch ausgelost. Ist auch erstmal krass wieder Thema, hier auch wieder eine Stallorder, Teams schützen und dann guckst du bei den Männern rein und Alter, eine Country-Quota, mal wieder ganz bitter. Dann sind da hier das neu zusammengestellte Team, Chase Ballinger, mein alter NBA-Profi mit seinem neuen Partner. Warte, wir haben's immer falsch ausgesprochen. Wie heißt es richtig?
Came Shark oder sowas?
Ja, nicht Shame Shark, sondern Came Shark.
Ja, Came Shark. Ja.
Und dann Theo Brunner und Miles Evans und William Allen und Stafford Slick, alle angetreten. Am Ende gehen Allen Slick da aus der Country Quota raus. Die anderen beiden dürfen wieder nach Hause fahren oder bleiben noch ein bisschen trainieren mit den anderen Teams. Keine Ahnung. Und das garantiert ja nicht mal einen Spot, sondern garantiert nur, dass du in der Quali mit dabei bist. Also
ja, aber das Gute ist, dass die, du darfst eins nicht vergessen, das Gute ist, dass die Amis, die machen es ja clever, in solchen Turnierblöcken spielen die halt nicht vor Ort, so wie bei den Frauen. Frauen, sondern die haben die jetzt zu Hause gespielt. Deswegen sind die nämlich auch schon, also auf gut Deutsch, die Amis bleiben jetzt einfach in Hermosa und spielen da gar nicht. Ich glaube, die haben in Hermosa oder in Manhattan Beach haben die Country Quarter gestern gespielt und dann setzen sich Slick Allen quasi, also die buchen, wahrscheinlich buchen die Amis einen Flug für freitags nachmittags mit No Name, spielen vormittags und dann duschen und ab in den Flieger und dann fliegen die, also die spielen die Country Quarter jetzt bei den Männern, haben sie in dem Fall, haben sie die zu Hause gespielt. Aber das Wissen halt, kriegt man halt auch leider nicht mit, weil die stehen immer in der Country Quarter drin und irgendwann werden dann die beiden Teams, die verloren haben, gelöscht und dann stehen die in der Quali. Also das ist, auf jeden Fall sind jetzt Slick Allen, hast du Slick Allen sind, haben die Country Quarter geschafft, ne? Das ist richtig, ja.
Das ist richtig, und, aber dann, das hatten wir noch nie so ausdiskutiert. Also jetzt mal ganz ehrlich, du hast jetzt natürlich einen Blindspot bei mir erwischt, aber ist das eine Verbandssache oder warum, also bei den ganzen Diskussionen, warum wird dann halt auch nicht so eine Country Quarter dann meinetwegen in Hamburg ausgespielt bei den ganzen Diskussionen?
Wurde ja schon mal. Aber am Ende geht es ja so eine Country Quarter, es geht ja nicht um, also erstmal geht es darum, dass du dann die Kohle selber aufbringen musst in Deutschland, das heißt, du musst einen Schiedsrichter und was auch immer engagieren. Es wurde 2017, Tommy, du musst jetzt mal zuhören, 2017 wurde Country Quarter Bergmann Harms gegen Tole Wickler immer gespielt in Hamburg, wenn ich das richtig im Kopf habe. Irgendwie 2-3 Mal am Anfang der Saison, immer in diesem Hamburger, also Indoor, und dann wurde 2 Wochen später irgendwie Outdoor gespielt. Also es ist möglich, das so zu machen, aber der Deutsche Volleyballverband hat sich aufgrund von Orga und Kosten, glaube ich, dagegen entschieden, plus auch einfach Standorder. Ja,
hey, dass wir da jetzt, also dass wir dieses Argument nie so sehr hier hervorgebracht haben im Podcast, ist ja im Nachhinein eigentlich echt schwach, weil wie sehr führt denn das bitte alles ad absurdum, diese ganzen Argumente, die da genannt wurden, mit Thema, ja, wir müssen ja unsere Teams schützen und so weiter, wenn das eigentlich ja wirklich von Anfang an die ganz einfache Alternative gewesen wäre, naja gut.
Ja, aber die einfache Alternative ist ja, am Ende müssten die 3.000 Euro Reisekosten, wenn sie die Country Quarter vor Ort spielen oder sowas, das können, würden dann die Teams bezahlen und die Orga und sonstiges kann der Deutsche Volleyballverband halt nicht. Ne? Also ja, am Ende ist, glaube ich, Country Quarter einfach war, also bei den Männern würde man wahrscheinlich dann irgendwie sowas überlegen und machen, aber bei den Männern gab es diesen Fall jetzt in letzter Zeit nicht. Also hätten jetzt zum Beispiel Betzin Erdmann und Walkenhorst Winter an Team 4 und 5 hinter den 3 Nationalteams immer den Spot ausspielen müssen, hätten wir uns wahrscheinlich darauf einigen können, dass wir in Hannover uns einen Schiedsrichter da hinholen und ein Spiel Country Quarter spielen. Das wäre wahrscheinlich so gelaufen, damit wir nicht irgendwo hinfliegen müssen, um das auszuspielen. Bei den Frauen, ja, jetzt kommen wir da
musst auf die... Wie läuft denn das dann? Holst du dir dann einen World Tour Schiri, also einen, nee, der das irgendwie sich auf die Fahnen schreiben kann, oder kannst du irgendeinen nehmen?
Es gab auch schon mal ein Country Quarter Spiel, glaube ich, auf Fuerte. Da haben auch irgendwie
Elas Flöken. Club danach saufen.
Genau, ja, aber du lachst. Ist wirklich so. Da hat, glaube ich, Erik Koreng hat Schiedsrichter gemacht damals als Nationaltrainer. Da haben auch Bergmann Harms gegen Tole Wickler oder sowas gespielt. Und die anderen Spieler, irgendwie Elas Flöken oder wer auch immer, wer da noch dabei war, die haben Linienrichter oder Böckermann Flöken haben Linienrichter gemacht. Also so wurde das auch schon mal ausgespielt. Also das fällt einem,
ja, das ist ja unglaublich. Also schreibt uns bitte mal ohne Scheiß, weil ihr wisst ja eigentlich inzwischen alle, ich kenne mich verhältnismäßig auch ganz gut aus, aber so eine kleine Infos, also da werden jetzt einige auf jeden Fall sich gerade denken, oha.
Ja, also, aber da
das ist jetzt interessant.
Da habe ich jetzt auch wieder den nächsten, also wenn wir bei dem Thema sind, dann guck mal in die Meldeliste von Cancun, das ist ganz interessant. Da standen bis vor 3 Tagen, standen da nämlich noch Behrens Tillmann drin und jetzt stehen da die 4 Nationalteams drin. Die, ich glaube, Sandra Ittlinger, ist die jetzt schon mit Sarah Schneider gemeldet in Cancun? Oder wie ist da?
Wie nee, ist da die noch Idee? Noch nicht.
Ja, genau. Also es wird gerade noch davon ausgegangen, dass Chantal Laboureur spielen kann. Meiner Meinung nach ist das völliger Quatsch. Die wird ja jetzt schon in Australien schon von Sarah Schneider ersetzt. Naja, Ende vom Lied. Man muss diese Country Quarter, die man vor Ort spielt, die muss man anmelden. Wenn man die nicht anmeldet, und man nicht angemeldet hat, dass man vor Ort Country Quarter spielen möchte, jetzt wird's wild, dann meldet die FVB die Teams auch automatisch ab. Das heißt, jetzt gerade der Deutsche Volleyballverband hat quasi nicht gesagt, wir wollen vor Ort spielen, hat auch nicht gesagt, wir spielen in Deutschland. Und demnach wurden jetzt Behrens Tillmann vor 3 Tagen einfach von der FVB abgemeldet, weil der Deutsche Volleyballverband Ja, gut. Erstmal nichts gemacht hat, so. Sie hätten meiner Meinung nach, und jetzt kommen wir, man hätte sagen müssen, wir spielen die Country Quarter in Deutschland aus, weil dann hätte man sich noch 2 Wochen Zeit gekauft, in der man hätte gucken können, ob Chantal Laboureur spielen kann. Weil wenn sie nicht spielen kann, könnten Behrens Tillmann dort spielen. Das ist jetzt wieder nicht passiert. In meinem Infostand nach liegt es daran, dass im Deutschen Volleyballverband einfach wieder keiner kommuniziert hat und mitgedacht hat. Auf gut Deutsch, da wurde jetzt nach Rom das zweite Mal eine Dummheit begangen oder ein Regelunwissen begangen. Tommy steht gerade schon ganz wild auf.
Laufendes Verfahren. nicht mehr was
Ich kann das nicht, ich kann das jetzt gerade nicht wiedergeben. Wir wollen hier keine Zitate reinbringen. Aber auf jeden Fall ist es, naja, es ist wieder eine Dummheit. Weil es könnte durchaus passieren, dass am Ende jetzt in Cancun nur drei Teams spielen, weil Chantal Laboureur sich kurzfristig entscheidet, nicht zu spielen, weil die immer noch an ihrer Schulterverletzung laboriert. Laboureur auch witzig, fällt mir gerade auf. Und dann, dann war es wieder eine Dummheit, weil der Deutsche Volleyballverband einfach hätte anmelden können, hey, wir spielen, so wie die Amis, wir spielen in Deutschland die Kanti-Quota oder von mir aus noch in Australien, weil alle Teams da sind und schicken dann das Team, was die Kanti-Quota gewonnen hat, nach Cancun. Das wurde nicht angemeldet, demnach hat die FAWB jetzt einfach gesagt, okay, dann melden wir das fünfte Team ab. Und durch Punktgleichheit wurde jetzt Behrens Tillmann, das ist aber regelkonform, so steht so in den Regeln, wurden die jetzt abgemeldet und haben jetzt aber auch keine Chance mehr, wieder daran teilzunehmen. Also das ist jetzt weil im Endeffekt ist das ein Tropfen auf den heißen Stein. Die erste Anhörung und Gerichtsverhandlung ist jetzt am 18.03. Und da werden die ersten Hosen runtergezogen und da bin ich mal gespannt, weil dann darf ich da auch endlich mal drüber berichten. Und ich will da jetzt auch schnell von diesem Thema weg. Ich sag nur so viel, man hätte das, hallo Frankfurt, man hätte das wieder anders lösen können. Lieben Gruß an Niklas Hildebrand, beschäftige dich mal mit den Regularien und nicht mit so viel Unfug. Und dann dann können wir auch mit vier Teams spielen. So, das ist in dem Fall jetzt, da war ja nicht mal böses Gedankengut bei, muss man auch an der Stelle ganz klar sagen. Das war nicht böse, das war einfach nur Unwissenheit. Aber Unwissenheit darf man in gewissen Positionen halt nicht haben. Dann ist man da falsch. So. Entschuldigung, dass ich dazu sage. Dirk, Entschuldigung, dass ich dazu sage zu später Stunde. Aber es ist einfach Fakt. So,
Niki, ja. Junge, das klären wir alles mal beim Beyond Burger in einem Restaurant deiner Wahl. Ach, und dann zur Not bin ich hier der Mediator und dann gucken wir mal, wir regeln das schon. Wie kriegen das hin?
Ja, was kriegen wir denn hin? Du kannst mal vielleicht das FAWB-Regelbuch, weil du Englischkenntnisse hast, vielleicht einfach mal auf Deutsch übersetzen, die wichtigsten Stellen anmarkern, die ausdrucken und sagen, heftet euch das Ding mal irgendwie auf die Toilette und beim Scheißen guckt ihr da mal drauf. Das wäre so die Idee dafür, meiner Meinung nach. Weil das sind Regeln, ne? Und wenn man die nicht weiß, ist man da falsch. Fertig aus. Kann ja nicht sein, eigentlich. So, sorry.
Warum okay, ich komme zu meiner eigentlichen Frage zurück. Und das war, warte, was war denn eigentlich? Wir sind gar nicht dazu gekommen. Traust du den beiden denn jetzt zu? Wenn du jetzt sagen müsstest, wie geht das Turnier aus? Also hier, Svenedikt, wir haben es schon wieder vergessen, es spielen Svenedikt und Julius Tole spielen ein Turnier demnächst in Doha. Das haben jetzt, glaube ich, viele nicht mehr auf dem Schirm. Also, bitte guckt auf jeden Fall danach. Wir werden informieren, wie ihr euch das Ganze angucken könnt. Wird wahrscheinlich wie immer schwierig sein. Ihr werdet wahrscheinlich nichts davon sehen können, außer ab Halbfinale. Und das ist jetzt die große Frage. Halbfinale, ja gut, da kennen wir die Antwort wahrscheinlich schon. Aber sag mal, wenn du jetzt wirklich tippen müsstest, sie sind im Main Draw, sie werden die Gruppenphase spielen, haben sie eine Chance aus dieser Gruppe rauszukommen, wie weit könnte es in einem Best Case, gib mal so Best Case, Worst Case und dann so dein realistischer Tipp.
Also dadurch, dass sie ein Elf sind, kriegen sie in der Gruppe, also sie kommen aus der Gruppe, können das erste Spiel gewinnen oder gewinnen dann das zweite Spiel der Gruppe, falls sie das erste verlieren. Sie gewinnen aber die Gruppe nicht. Dessen bin ich mir sicher oder sehr sicher. Und dann geht's wahrscheinlich mit einem 17. Platz zu Ende, würde ich sagen. Es geht mit einem 17. Platz zu Ende und das Bestmögliche wäre wahrscheinlich ein 9. Weil wenn man dieses Spiel um Platz 9 dann noch gewinnt, dann kommt halt irgendwann ein Gruppensieger und die sind dann doch da zu gut. Und man wird eins jetzt, da wird man auch sehen, im Gegensatz zu vielen anderen Saisonbeginn-Turnieren oder sonstiges, die Teams waren jetzt alle schon ein paar Wochen draußen. Auch jetzt schon, also jetzt ist Anfang März, die haben schon zwei Trainingslager dieses Jahr gemacht und nicht so wie sonst immer ohne Olympia-Quali vielleicht mal ein kurzes vorher und dann draußen spielen oder so, sondern die Teams sind fit und gerade die Teams, wo es um was geht, und da sind jetzt alle von denen, wo es, also außer Italien, alle von denen, wo es noch wirklich um was geht, die sind jetzt im Hauptfeld. Die Amis, das wird ein richtig interessanter Kampf, weil Phil und Nick anscheinend doch noch die ganze Hafenrundfahrt machen und mit Doha und Australien und Cancun jetzt einfach die drei Dinger spielen, um sich da irgendwie die Ergebnisse reinzuholen, um zu gucken, wie weit sie jetzt vor dem Mai noch weg sind und vielleicht doch noch Born Crab irgendwie einholen, weil natürlich für uns beide, haben wir schon tausendmal gesagt, mega geil wäre. Also die sind schon alle mega gallig. So, die, ich weiß nicht, keine Ahnung. Selbst Krasilnikov sieht mega fit aus, habe ich mich vorhin mit Tommy drüber unterhalten. Der ist auch schon, der sieht auch gallig aus. Der postet jeden Tag fleißig irgendwas aus dem Kraftraum oder so. Da gab es doch schon mal andere Phasen. Man merkt einfach, es ist Olympia-Jahr und die Teams sind alle gallig. Die haben eine geile Vorbereitung gemacht und das Niveau wird, obwohl nicht alle Top-Teams da sind, sehr hoch. Und deswegen sage ich, 17. werden sie, 9. wäre das Maximum. So. Reicht dir die Antwort oder hast du jetzt...
Ja, ich bin auch, wenn ich tippen müsste, ich würde gerne noch auf 9 gehen und irgendwie auf so einen geilen Run mit ein kleines bisschen Losglück vielleicht auch noch, aber wird schwer. Ich würde eigentlich auch fast mitgehen und sagen, ich hoffe sehr, dass sie aus der Gruppe kommen, aber ich denke, das ist auch realistisch. Ich meine, rein aufgrund des Seedings hast du ja eben gesagt und ja... dann müssen wir mal gucken. Und dann kommen wir zum nächsten Thema. Und jetzt bitte wirklich Hand aufs Herz. Sei mal bitte wirklich 100% ehrlich. Ich weiß, komm jetzt nicht mal mit der Tüte, mir ist das alles geil. Egal und so. Aber sei bitte ganz ehrlich und beantworte mir folgende Frage. Ich meine, wir hatten das ganze Thema schon mit Joni Erdmann, aber auch da mal ganz ehrlich von meiner Seite, wer jetzt da behauptet hätte, dass Joni Erdmann der klar bessere Spieler im Vergleich zu dir ist, der hat einfach nicht genug Ahnung vom Sport. Also wenn jetzt jemand sagt und ehrlich vergleicht, ja, Joni kann aber das, was Alex nicht kann, das was anderes, aber wer wirklich ganz klar sagt, Joni Erdmann ist besser als Alex Walkenhorst, labert einfach Scheiße oder hat keine Ahnung. Das muss man einfach mal so ganz klar sagen. Aber jetzt reden wir von einem Vize-Weltmeister, wir reden von Julius Thole und jetzt will ich dich mal fragen und wie gesagt, Hand aufs Herz. Inwiefern würde dich das eventuell dann doch ein kleines bisschen berühren, wenn du jetzt siehst und eventuell das Best-Case-Szenario übertroffen wird und Svenny spielt ein sensationelles Turnier neben Julius, die werden Neunter, Fünfter, keine Ahnung. Und ja, wie würdest du sowas wahrnehmen? Versuch dich da mal reinzufühlen.
Naja, wenn er Fünfter wird, sage ich, beim letzten sind wir Vierter geworden, du Lappen. Nein. Nee, boah, da mal reinfühlen, jetzt überlege ich gerade. Man muss das ja immer erstmal für sich selber einordnen und dann, was da draußen passiert und wie die Leute das draußen sehen. Das ist ja immer das Krasse. Also zum Beispiel würde ja jeder da draußen sagen, Joni Erdmann ist ein besserer Volleyballer, weil der nicht 5 Annahmen im Satz wegbaggert. Dass dann aber 4 Line-Shots über meinen Block ins Ausgehen, weil ich ein bisschen höher bin oder so, wird ja nicht als mein Punkt wahrgenommen. Das ist ja immer mein großes Problem. Ich sehe ja immer unsportlich und in den Basics halt sehr schlecht aus. So, ne? Selbst wenn ich zuspiele oben, sieht ja Jonis Zuspiel theoretisch ein bisschen schöner und athletischer aus. So, ja. Deswegen ist das immer schwierig. Nach außen hin werden das die Leute anders sehen als intern. Ich denke jetzt einfach mal laut mit, weil das keine, das ist, mein Gott, ey, warum ist das denn jetzt in so ein Interview ausgeartet, ja eigentlich?
Finde ich super.
Was ist denn da los? Ja, ey, Mann.
Unser heutiger Gast, Olaf Walkenhorst, grüß dich.
Es ist jetzt 23.51 Uhr
hier. Real Talk, komm, hau raus.
Ja, Real Talk. Ich würde mir wirklich sehr wünschen, dass die Leute sehen, also bei solchen Konstellationen dann auch mal sehen, dass es kein großer Unterschied ist zwischen Julius Thole und mir, auch wenn er mittlerweile real ist, überhaupt keine Frage, weil er hat sich wirklich gemacht. Hätte ich das jetzt vor anderthalb Jahren gesagt, hätte ich vielleicht sogar noch die These rausgehauen, wenn ich fit bin, bin ich jetzt wahrscheinlich sogar noch stärker oder so. Mittlerweile, einfach auch durch die Spiele, die der auf dem Niveau gemacht hat, mittlerweile würde ich das auch nicht mehr sagen, darf ich mir auch nicht anmaßen in meiner Position. Ich will ja nicht sagen, stell mal vor, was ist der Worst Case, der passieren kann? Julius wird einfach sang- und klanglos letzter mit Sven. Was passiert? Sven wird geächtet. Dann kann man vielleicht noch sagen, die Konstellation und sowas, das ist okay, das passiert halt als Interimsteam auf dem Niveau. Aber das darf zum Beispiel nicht passieren, dass Sven da irgendwie dann als negativer Spieler aufgefallen. Fakt ist, auch Sven ist nicht so weit wie Clemens Wickler. Und ich bin ein bisschen vom Thema abgeglitten, fällt mir gerade auf. Das ist wirklich eine schwierige Frage. Ich möchte einfach sehen, dass es sehr schwierig ist, mit einem so einem Jungspund zusammenzuspielen. Das würde ich schon gerne, dass die Leute das da draußen verstehen. Und am Ende hoffe ich trotzdem, dass die beiden ein gutes Ergebnis machen. So, das sind irgendwie so zwei. Also deswegen tue ich mich gerade so schwer, weil da so zwei Stimmen mit mir, du merkst selber, ne? Also
auf ich weiß, Seite, es ist super ehrlich gemeint und das ist auch authentisch gerade, das kann ich bestätigen. Letztendlich wird eine Wischiwaschi-Antwort draus, weil es aber auch ehrlich ist. Und das würde ich auch selber als ehrgeiziger Sportler sagen, na klar, und da lege ich meine Hand für ins Feuer. Ich kenne euch inzwischen ja beide schon oder auch euch zusammen sehr, sehr ganz gut. Ja. Und bin ja, wie gesagt, der Team-Chemie-Manager. Ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass du Svenny da wirklich eine gute Erfahrung und ein gutes Ergebnis wünschst. Aber andererseits möchtest du natürlich jetzt auch nicht sehen, dass halt ein Szenario eintritt, in dem das irgendwie negativ auf dich dann wieder zurückkommt. Ja, das ist ja wohl ganz klar. Du möchtest natürlich nicht, dass alle im Nachhinein drüber reden, wenn Svenny da jetzt Fünfter wird oder eine Medaille holt oder irgendwas, dass dann alle drüber reden, ah, guck mal hier, der Winter, der Shootingstar und der wird vom Walkenhorst zurückgehalten. Das willst du natürlich nicht. Und das ist auch immer in der Interimskonstellation undankbar, weil das ist ein Turnier. Es kann auch manchmal so ein bisschen Magic entstehen aus so einer neuen, unbekümmerten Konstellation. Aber schauen wir mal, deswegen. Also am Ende des Tages wünsche dir einfach einen guten 17. Platz mit ein paar guten Spielen.
Nein,
ich weiß, was du meinst, Mann. Das darf dir auch jetzt wirklich keiner. Also wenn dir das jetzt jemand gerade schlecht auslegt, dann seid ihr nicht ehrlich zu euch selbst, Alter. Dann stellt euch mal vor den Spiegel und fühlt euch mal in die Situation rein. Also ja, ich kann das wirklich 100% nachvollziehen.
erstmal vielen Dank, Dirk, dafür. Aber ist auch meine Situation, ist ja auch so, die letzten Jahre haben ja in meiner Karriere auch bewiesen, dass ich am Ende, also überhaupt diese Zentralisierung hat ja bewiesen, dass es mittlerweile ja Sportliches größtenteils außen vor gelassen wird. Also ich würde jetzt, es waren jetzt in den letzten 4 Jahren, waren etliche Spieler, ein paar Jahre oder ein Jahr Nationalspieler, wo ich ohne mit der Wimper zu zucken, wahrscheinlich auch jeder da draußen, der sich ein bisschen Beachvolleyball Deutschland auskennt, sagen könnte, ich war besser als die. So, und das sind ja Sachen, die einfach jetzt die letzten Jahre, da wird halt nicht mit Sportlichem und jetzt am Ende sind da viele auch, weil ich immer die Fresse aufmache, aber wir uns jetzt so real darüber unterhalten, gibt's da draußen Hunderte und Tausende, die warten, dass ich auf die Schnauze falle, die immer warten, dass ich irgendwo Angriffsfläche gebe, wo sie auf mir rumhacken können und deswegen wünsche ich mir ja eigentlich, dass sowas nicht passiert. Aber im gleichen Atemzug wünsche ich mir natürlich, dass das passiert, weil dann wäre ein mega geiles Ergebnis von Sven. So. Also am besten wäre ein mega geiles Ergebnis von Sven und alle würden einfach nur sagen, da sieht man mal, wie gut Julius Thole ist. Dafür eigentlich das Beste. Wird aber in dem Fall, dass er sonst mit mir spielt, wahrscheinlich nicht passieren, sondern alle würden sagen, mein Gott, der Alex blockiert den immer in seiner Entwicklung. So wird das dann, weißt du, was ich meine? Und das ist, deswegen tue ich mich da gerade so mega schwer, weil das so meine Situation ist. Und die Denke ist auch bei mir nur entstanden in den letzten Jahren, weil das einfach viele reale Sachen oder viele, viele sportliche Entscheidungen einfach, ja, nicht, also beziehungsweise viele Entscheidungen einfach getroffen werden, die keine sportlichen Beweggründe mehr haben. Und das ist halt, da trifft selbst einen wie mich, auch wenn ich immer so tue, trifft das natürlich schon, ne? Also beschäftigt einen. Und man muss immer gucken, wo man bleibt, weil ich will eigentlich noch weiter Beachvolleyball spielen, aber wir kennen die Thematik aus dieser Bundeswehrverlängerung immer und so weiter und so fort, aus Zentralisierung. Aber ja. Also ich hoffe, das nimmt mir jetzt keiner übel, wenn ich da so drüber rede, weil ich will auch keine Ausreden suchen. Ich glaube auch, viele, die mich kennen, wissen, dass ich ungern Ausreden irgendwie gelten lasse oder so. In dem Fall ist es schwierig für mich, weil es fühlt sich auch irgendwie unrichtig an, solche Gedanken in sich zu haben. Aber wenn man sie hat, dann soll man sie wegreden? Nee, kann man auch nicht, ne? Ist nee. Einfach so.
Nee. Nee, ich wollte gerade sagen, also an der Stelle nochmal kurz, darüber haben wir ja vorhin geredet. Und ganz ehrlich, ich habe jetzt schon viele Profisportler, Athleten kennengelernt und selbst die Coolen, selbst wirklich die Leute, die ich kennengelernt habe und meinte, boah, Bombenjunge, super sympathisch, netter Kerl, selbst von denen hast du am Ende des Tages immer gehört, ja, sorry, darf ich dann irgendwie nicht drüber reden oder ich darf in letzter Konsequenz nicht drüber reden. Und da will ich jetzt wirklich nochmal kurz, dass jeder einzelne von euch appreciated mal ganz kurz, dass ja durch Alex' Entscheidung halt mit mir, mit Daniel dieses ganze Projekt anzugehen, dass ihr jetzt wirklich in den Genuss bekommt, dass da jemand mal wirklich voll auspackt und in selber über alles bekommt. Redet und da ja in den Onus bekommt, ohne Scheiß. Also das muss man an der Stelle wirklich nochmal sagen, weil, wie gesagt, ich habe viele Leute kennengelernt in dem letzten Jahr und jeder Einzelne hatte irgendwann diese Grenze. Die Grenzen sind unterschiedlich, manche blockieren komplett, manche, die cooler sind, setzen die Grenze ein bisschen niedriger an, aber sobald es in die Schmerzgrenze geht und in Themen, die ich jetzt heute mit dir natürlich als Interviewpartner auch knallhart angegangen bin, wäre schon längst Schluss gewesen. Da wäre Abbruch gewesen. Ja. Von daher, Shoutouts gehen raus und jetzt kommt nochmal die letzte unangenehme Frage. Okay. Sollten Clemens Wickler und Alexander Walkenhorst 100-mal gegen Julius Thole und Sven Winter spielen. Wie oft gewinnen Walkenhorst Wickler?
90-10 gewinnen wir.
Okay. Ja. Okay.
Warum fragst du nicht immer 100? Warum fragst du nicht 10 so? Ich
weiß. Weil 100 halt geiler ist. Von 10 2 zu gewinnen ist halt, würdest du sagen, das ist mal das Ding. Man sagt immer, ja komm, von 10 gewinnen wir 2. Aber würdest du dann sagen, von 100 gewinnen wir 20? Das ändert schon was.
Ja. Also für mich nicht, weil da bin ich komplett zu rational in der Quote einfach drin. Das ist halt,
Nee, ich also find, bei mir also, ist es so. Gerne mal Rückmeldung geben, aber ich finde, das ändert viel. Deswegen finde ich 100 eigentlich immer super bei diesen Fragen. Ja, aber finde ich okay. Lass dich so stehen und würde ich auch, ja, ich würde auch in die Richtung gehen, würde ich. Also ich will es jetzt nicht ausdiskutieren, das wäre dann wieder, wir wollen jetzt nicht irgendwie wieder Spieler-Bashing oder irgend sowas machen. Nö. Jeder einzelne Spieler hat auf seine eigenen Arten und Weisen sehr, sehr große Qualitäten. Wir reden hier wirklich ja von guten Jungs, also vor allen Dingen abgesehen von dir. Aber ich meine, ja, die Kombination Walkenhorst Wickler sehe ich dann schon nochmal deutlich stabiler und dann vielleicht auch nochmal mit dem Special Effect Clemens Wickler, weil muss man einfach mal ganz ehrlich sagen, der ist von den Vieren einfach der beste Beachvolleyballer.
Ja,
ist der so. Einfach der Beste und das ist eh immer der Vorteil. Wenn du in einem Duell den besten Spieler hast, hast du erstmal schon mal einen Vorteil und ich glaube auch, dass du dich mit Clemens natürlich deutlich besser matcht, als es jetzt, also vor allen Dingen auch so im Interimsduo, darüber reden wir jetzt ja auch gerade, als jetzt mal
bei
so spontan.
Bei 100 Spielen reden Svenny wir von Interims, das glaube ich nicht.
Ja gut, da hast du recht, da hast du mich jetzt ertappt, aber trotzdem, also ich würde in eine ähnliche Richtung gehen. Ich würde es jetzt, ja, nö, das ist schon okay, aber ja, schreibt uns gerne meldet uns das gerne rück. Und ansonsten war's das für mich auf jeden Fall heute, weil ich massiven Harndrang habe und es ist zu spät, jetzt eine Pinkelpause einzulegen. Also du darfst gerne noch irgendwas pluggen, irgendwelche wichtigen Themen, die dir noch auf dem Herz, auf der Seele brennen, rausknallen. Aber thematisch und inhaltlich soll es das gewesen sein für heute.
Ich habe zwei kleine Sachen, die kriegst du aber noch hin, ohne Probleme, Dirk. Also ich habe erstmal gerade schönes Thema, das Interview mit Borger Sude, was seit Mittwoch bei uns auf dem YouTube-Channel ist. Erstmal coole Reaktionen auch von vielen darunter. An der Stelle auch nochmal einen lieben Dank an Borger Sude, die sich da die Zeit genommen haben, sich da abends in Ägypten mit mir auf eine Wiese zu setzen und nochmal eine halbe Stunde zu tratschen und zu quatschen. Das ist aber auch ganz interessant, da merkst du zum Beispiel, dass die beiden dann irgendwann, bei denen ist die Grenze erreicht, wenn es dann darum geht, Hamburg oder sonstiges. Also da gab es einen coolen Satz von Carla, die sagt ja hier, mit Kontrahenten trainieren um Olympiaplatz, das wäre für mich nichts, das fand ich schon mal sehr real. Also die geben, manchmal kommt man so ein Ding rein, aber manchmal sind auch so Themen, da blockieren die halt knallhart, ne? So ihr eigenes Ergebnis tippen wollen sie noch nicht, obwohl sie sich natürlich schon mal Gedanken drüber gemacht haben oder so. Finde ich ganz witzig. Aber naja, das ist nur mal, also sollte ein kleiner Teaser sein, das sollte man sich auf jeden Fall geben, weil die Mädels wirklich viel davon preisgegeben haben. Und ich möchte mich einmal recht herzlich bei den Leuten bedanken, die bei unserer ONUS 123 Challenge mitgemacht haben. Auch wenn das weniger waren, als ich erwartet hatte, muss ich sagen. Wir haben vielleicht auch nicht genügend Werbung gemacht.
Die kreative Leute haben Hürde verstanden. War zu groß, glaube ich, schon wieder. Das ist, okay. Da müssen wir auch noch ein bisschen erziehen. Also eigentlich im Zeitalter von jeder hat ein Smartphone, jeder kann bei Instagram einfach mal kurz draufdrücken oder einfach im Handy auf. Ich war auch ein bisschen enttäuscht, müssen wir ehrlich sagen, aber trotzdem, und da willst du ja drauf hinaus, haben wir großartige Einsendungen bekommen. Ja. Also auch wirklich von allen Leistungsklassen. Das Beste war erste Bundesliga Männer, weil die Dürener Jungs mitgemacht haben. Mhm. Wir haben zweite Bundesliga Damen dabei gehabt. Wir haben auch ein bisschen, weiß nicht, wir werden auch irgendwie so Landesliga dabei mitgehabt haben. Also auch so dann eher auf unterem Niveau, aber wirklich von allem was dabei und alles auf seine eigene Art und Weise charmant. Aber jetzt übergebe ich dir wieder für das, worauf wir hinaus wollen.
Ja, die werden wir jetzt auf jeden Fall auflösen. Und zwar werden wir die auflösen am Mittwoch. Wird ein Video erscheinen mit unseren Top-Picks. Ja, wird wahrscheinlich auf 5 hinauslaufen. Und dann geht's darum, die Gewinner der ONUS 123 Challenge zu küren. Und das könnt ihr ab Mittwoch auf unserem YouTube-Channel. Da kommen nämlich jetzt immer mittwochs, falls ihr da noch nicht mitgekriegt habt. Montags ist jetzt unser Podcast-Tag, klar. Mittwoch kommt immer ein YouTube-Video. Da müsst ihr mit abstimmen und was auch immer, werdet ihr aber erfahren, wenn ihr uns auf Instagram folgt. Und ich möchte diese Episode beenden mit dem Vorlesen des für mich besten Apple Podcast, der besten Apple Podcast Bewertung dieser Woche, wenn das okay für dich ist. Ich möchte vorlesen von, oh mein Gott, sie heißt Vero 13579, Überschrift Top Content und Entertainment. Auch für deutlich Ü30er, in Klammern Volleyball-Moody, finde ich übrigens ein sehr schönes Wort.
Ah, ich dachte gerade, Ü30 männlich wäre schon wieder fast pervers gewesen, weiblich geht klar.
Ja, Volleyball-Moody, ein wöchentliches Highlight. Macht immer wieder Spaß, meine Tochter mit beiläufig gedroppter Fachkenntnis und Insights zu überraschen. Also sie feiert es auch ganz geil. Anders als manche Unuspen lerne ich bei dem Podcast ja auch noch etwas über Volleyball. Aha. Aber vor allem freue ich mich jedes Mal auf die grandiose Mischung aus Info, Interview, Quiz und natürlich Off-Topic-Talk. Sehr gut. Sie schätzt den Off-Topic-Talk, das gefällt mir am meisten.
Sehr gut.
Und das noch montags. Tipptopp. Zusammen mit dem Insta-Account und dem YouTube-Channel eine richtig runde Sache. Lebenslanges Lernen vom Feinsten. Bitte für die nächsten 40 Jahre. Boah, 40 Jahre weiß ich nicht, aber vielen Dank an der Stelle für diese Top-Bewertung dieser Woche. Ihr könnt da, die war jetzt sehr, sehr sachlich und die geht einfach runter wie Öl. Ihr könnt da natürlich auch Sauereien reinschreiben. Fakt ist, bei Apple Podcast brauchen wir ein paar 5-Sterne-Bewertungen und wir lesen auch nächste Woche wieder die beste vor. Und bevor du dir jetzt in die Hose machst, sage ich einfach nur ohne Netz.
Und sanding Boden.